Projektionen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Der Kinostart von Vortex steht kurz bevor, das neue Werk von Gaspar Noé. Er gilt als der Berserker, das Enfant terrible, als der Provokateur des europäischen Films. Was steckt dahinter und wie viel Zartheit verbirgt sich eigentlich im Werk dieses Regisseurs? Darüber werden wir heute sprechen, in den Projektionen, den Kinogesprächen. Für die Projektionen starten heute die Gaspar Noé-Wochen. Wir werden uns in dieser Episode mit diesem sehr speziellen und in Deutschland auch ein bisschen seltsam rezipierten Autorenfilmer, ist er das überhaupt, ein Autorenfilmer, da können wir drüber sprechen, auseinandersetzen. Gaspar Noé, er gilt als der Berserker, er ist der Provokateur, damit wird Werbung gemacht. Auch das werden wir in Frage stellen, das werden wir aber nicht alleine tun. Hallo Markus erstmal.
Hallo Sebastian und hallo alle da draußen.
Wir haben uns heute eine tatkräftige Unterstützung an die Ohren rangeholt. Aus Österreich ist uns zugeschaltet der Christian Fuchs.
Hallo Markus, hallo Sebastian.
Hallo Christian.
Wer ihn nicht kennt, aus der damaligen Episode über Terrence Malick, der kennt ihn, also wer ihn daraus nicht kennt, der kennt ihn sicherlich als Stimme von FM4. Dort moderiert er, dort spricht er unter anderem auch viel über abseitige Musik und über Film. Und wir sind sehr froh, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Ein Lieblingsregisseur.
Ja. Ja, das war auch Malick schon. Und stimmt. Deswegen glaube ich, es wird sehr, sehr interessant, weil auch Noé für mich einer der Regisseure ist, der mich schon ewig begleitet und den ich in- und auswendig kenne und deswegen immer mich freue, über ihn zu reden. Da beginnt auch schon so ein bisschen das Einfädeln des ersten Themenblocks, nämlich die Frage, mit welchem Film hat der Provokateur euch zum ersten Mal denn provoziert? Es ist ja nicht so einfach, über einen Gaspar Noé-Film zu stolpern. Heute vielleicht einfacher als damals.
Also wenn ich mal kurz anfange, ich hatte tatsächlich so ein ganz authentisches Ersterlebnis, in dem mir ein Kommilitone oder ja, also ich war damals so in einer kleineren Beschäftigung an der Uni schon angestellt. Auf jeden Fall erzählte mir einer an der Uni, in Cannes, Most Walked Out Movie, irreversibel. Ich so, aha, was ist das? Ja, keine Ahnung, irgendwie muss voll super krass sein und alles sind rausgelaufen. Kommt jetzt auf dem Fantasy Filmfest. Und ich dachte mir, das interessiert mich. Ich gucke mir den Film an. Ich bin dann nach Frankfurt gefahren. Der war wirklich kurz, ein paar Tage später in Frankfurt dann zu sehen. Und ich habe den quasi völlig unschuldig gesehen. Ich wusste nicht, wer Noé ist. Ich wusste, wer Bellucci und Cassel sind. Aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Und er hat mich wie ein Vorschlaghammer getroffen. Also ich habe mich beschmutzt gefühlt. Ich habe gezittert. Ich habe extremste Gefühle durchlitten bei diesem Film. Und es war ein ähnliches Erlebnis, nur quasi anders natürlich geartet, als ich zum ersten Mal Blade Runner sah und dachte mir, Blade Runner ist das größte Filmerlebnis, das ich bis dahin hatte, aber da war ich wirklich sehr jung. Bei Irreversibel ist es, dass ich mir dachte, es ist eines der intensivsten Filmerlebnisse, die ich je hatte. Und das vielleicht auch, weil ich nichts vorher wusste. Ich bin rausgekommen, meinte ein Filmkritiker, ja, ich habe ja den ersten schon gesehen, da diesen Seul contre tout, und da hat er immer so Schussgeräusche auf die Schnitte gelegt. Und dann dachte ich mir, okay, den muss ich mir jetzt auch kaufen. Und den gab es damals in Amerika, ja. Ich weiß nicht mehr, Alone, irgendwas mit.
I Stand Alone.
I Stand Alone, genau. Das war die amerikanische DVD. Die habe ich dann natürlich auch gesehen. Und tatsächlich kam dann auch Carne, der Vorläufer, der erste mittellange Film, der ja Menschenfeind als Deine Lohn eben vorwegnahm, ja, in der Vorgeschichte. Und den habe ich dann tatsächlich auch noch als Kopie bekommen. Das heißt also, ich hatte relativ schnell ein sehr komplettes Bild dieses Frühwerkes, und es tauchte auch eine Kopie von einem der ganz frühen Kurzfilme, diesem Schwarz-Weiß-Film, auf, die er, glaube ich, sogar noch in Argentinien gemacht hat, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall war das dann so ein bisschen meine Beschäftigung. Es war der Regisseur, der so mich auch in meiner Habil-Phase dann massiv begleitet hat, wo für mich Irreversibel dann so ein Schlüsselfilm war, den ich auch intensiv als performatives Kino dann definiert habe. Und er kam auf DVD raus in der Reihe Kino Kontrovers, und da wurde ich auch intensiv involviert, was mich sehr freut, weil ich da meine Texte auch veröffentlichen konnte zu beiden Filmen. Also das war so mein Einstieg mit Noé, der war super intensiv und hat mich als Filmwissenschaftler sehr gefordert und geprägt.
Ja, mein Einstieg mit Noé war sehr früh, nämlich wirklich mit Carne. Ich kann mich erinnern an eine Biennale unter der Leitung von Alexander Horvath, ganz legendärer Filmkritiker und späterer Filmmuseumchef, der auch so Leute wie John Woo und Paul Schrader zur Biennale brachte. Und da ist dieser Kurzfilm Carne gelaufen. Und ich glaube, es war Horvath selber, der mir gesagt hat, du, der Film könnte dir gefallen, schau dir den an. Und ich weiß nicht, der Film ist von 91, ich glaube, das war die Biennale 92, und dieser Kurzfilm hat schon einen ziemlich starken Eindruck hinterlassen, nicht nur inhaltlich, sondern vor allem wegen seiner Form, also diese Schüsse, wie du sie genannt hast, die Schnitte, die begleitet sind von so Geräuschen, und auch diese gigantische Typo, die auch die Leinwand des Kinos komplett ausfüllte, also diese Stilelemente, die ihn prägen bis heute, die hatte er schon ab diesem Kurzfilm, und vor allem diese Form hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe dann mir den Namen irgendwie notiert und habe dann wirklich sozusagen, es ist einer der Regisseure, die ich von Anfang an verfolgen durfte. Und Seul contre tous oder Menschenfeind hat diesen Eindruck dann massiv verstärkt. Also der hat mich noch dazu in einer Phase getroffen. Ich habe damals ein Buch geschrieben über Mörder im Film, fiktiv und auch real. Und da
Kinokiller.
Ist es auch ein Kinokiller, genau. Und da ist das auch ein wichtiger Film geworden. Und das waren zwei sehr beeindruckende
Filme. Stimmt, du hast da ja schon... Du hast ja schon in dem Buch über den geschrieben, ich erinnere mich jetzt, weil ich kenne das Buch ja, und das war ja auch ein bisschen so der Anlass, warum wir uns dann kennengelernt haben. Ja, sehr gut.
Und der Film fiel genau in eine Kerbe, also nicht nur viel früher davor, sowas wie Taxi Driver, aber auch Filme wie Henry Potter of a Serial Killer, eine Mini-Welle von sehr, sehr spannenden Filmen, die sehr schmerzhaft waren und sind allesamt. Und die auch aus der Perspektive des Täters oder des sozusagen durchgeknallten Protagonisten erzählt sind. Das ist ja etwas, was heutzutage vielleicht sogar ein bisschen riskant ist, wenn man diese Figur in den Mittelpunkt stellt und sie wertfrei betrachtet. Und das ist aber genau in diesen Filmen passiert. Und der wirkliche Schock, da schließe ich mich jetzt Markus an, also das wirkliche Erleuchtungserlebnis war dann in einem kleinen Londoner Kino bei Tageslicht, Irreversibel, also bei Tageslicht draußen, so um 16 Uhr, die Sonne hat geschienen, man geht da rein in diesen Film, Nachmittagsvorstellung, die letzte Möglichkeit für mich, den Film zu sehen mit meiner damaligen Freundin, und ja, der Film war wirklich wie ein Vorschlaghammer, aber er hatte schon eine Dimension drinnen, also durch das, wie der Film dann endet sozusagen oder auch quasi beginnt, die ja ganz speziell ist und die, auf die wir später sicher zurückkommen werden, Stichwort Romantiker, Stichwort zärtlich, was unter all dieser Wucht verborgen ist.
Irreversibel, also bei allen wahrscheinlich das Eindrücklichste, wenn auch bei Christian nicht der erste Film, aber bei mir war es eben der erste Film. Ich bin über den in der Videothek gestolpert. Ich habe auch nichts davor gehört. Ich kannte nicht mal die Geschichten aus Cannes, bayerische Kleinstadt-Videothek, und ich habe nach diesen abseitigen Sachen gesucht und bin dann über diesen Film gestolpert, und den haben wir eingelegt, ich und meine damalige Freundin. Ich müsste 17 gewesen sein oder so. Und der hat mich in der Tat eine ganze Woche ziemlich aus der Bahn geworfen. Also die Frage, darf man sowas schauen, darf man sowas gucken, was macht er dort eigentlich? Die Szene mit dem Feuerlöscher, wo eben einem Mann der Schädel mit einem Feuerlöscher zertrümmert wird, und dann eben die 10-minütige Vergewaltigungssequenz, das ist schon hängen geblieben. Und zum Glück, es war dann doch eine wohlsortierte Videothek, hatten sie auch Menschenfeind, und den habe ich mir dann sofort geholt. Und bei mir, ich muss wirklich sagen, Menschenfeind trifft mich mittlerweile immer härter als Irreversibel. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass der einen so nah an den Abgrund dieses Charakters heranlässt. Also dieses ständige, dass man beschossen wird von diesen Monologen. Aber ich will nicht vorweggreifen. Warum habe ich gefragt, welcher Film euch als erstes provoziert hat? Das war natürlich mit dem Hintergedanken. Wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, er gilt so als der Berserker. Es gibt keinen Feuilleton-Text, keinen Text in irgendeinem Magazin, in dem nicht von ihm als Enfant terrible, als Provokateur gesprochen wird. Ich war in Köln bei der Deutschlandpremiere, ich glaube, es war die Deutschlandpremiere von Vortex auf dem Filmfest Cologne, und dort hat der Moderator auch die ganze Zeit davon gesprochen, dass das Provozierendste an diesem Film jetzt sei, dass er eben nicht provozierend sei. Also, dass man überrascht sei davon, dass er plötzlich so einen zarten Film machen würde. Und Gaspar Noé war, und das ist auch irgendwie seit, glaube ich, Climax so durchgängig, dass er sich so ein bisschen wehrt dagegen oder darüber lustig macht, wenn ihn alle als Provokateur empfinden. Er hat dann gemeint, ja, die, vor allem in den anglosächsischen Ländern würden sie immer nach dem perversen Franzosen suchen im Publikum. Der sei dann der Provokateur, weil die Amerikaner hätten nicht mal ein eigenes Wort für Provokateur. Sie müssten das Französische nehmen. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und das können wir doch schon erstmal vielleicht als kleine Sonde in den ersten Film, also nicht Canet, sondern den ersten Langspielfilm, in Menschenfeind hineinschicken. Wie provozierend ist der Film eigentlich und wie zart, was für eine zarte Schicht liegt unter dem Schmutz und unter diesen Monologen, die ja fast wie Schießbefehle wirken. Wer kann von euch mal die Geschichte, die ihr dort erzählt, zusammenfassen?
Ja, Sir Contretour. Im Zentrum der Handlung steht ein Pferdemetzger. Und der steht eigentlich zwischen der Frau, die er nicht liebt, und der Tochter, die aus dieser Verbindung hervorgeht, für die er eine Obsession hegt. Und diese Obsession geht so weit, dass er das Inzestuöse philosophiert. Und er taucht ja dann später in Irreversibel auch wieder in einem Cameo auf, wo er dann auch nochmal in so einem Männerwohnheim sitzt und darüber spricht, über die dieses französische Laster oder was er da zu sagt. Carne ist ja der Vorläufer, da wird erzählt, wie seine etwas verhaltensmäßig auffällige Tochter, als sie in die Pubertät kommt, scheinbar von arabischen Gastarbeitern in Frankreich dann belästigt wird und er dann den Erstbesten, so wirkt es im Film zumindest, mit einem Messer attackiert. Dafür kommt er dann ins Gefängnis und so weiter. Der Spielfilm Circle of Tattoo setzt dann da ein, wo er aus dem Gefängnis herauskommt, und er beginnt eben mit dem von Christian schon erwähnten Thesen, die in einer Art Kneipengespräch geäußert werden und dann in einem wirklich Godard-artigen Binnentext, der eingeblendet wird, Moral zum Beispiel, ne? Und oder Rache oder Gerechtigkeit, und das sind so Begriffe, so die so leinwandfüllend eingebracht werden. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt, also diese Thesen, diese radikalen Thesen. Und da spielt dann schon eine Schusswaffe eine Rolle, also das ist Moral für mich, ne? Meint dann einer. Und wir hören dann die Vorgeschichte, die wird dann erzählt, und das Ganze hat immer wieder diesen Bezug zu Frankreich, zu den französischen Farben, auch der Umriss von Frankreich, also dieses Nationalistische, und man ahnt auch, der Pferdemetzger ist ein französischer Nationalist, also ein Rechtsextremist eigentlich. Er ist hochgradig rassistisch und bagatellisiert das aber. Und das ist das Interessante, dass in dem Film sein Off-Kommentar zum Teil übereinander geschichtet wird. Und je mehr er deliriert gegen Ende, haben wir dann mehrere Tonspuren übereinander, die man gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann. Vor allem, wenn man nicht Französisch direkt versteht. Es ist so, dass seine Tochter irgendwann aus dem also quasi aus so einer betreuenden Anstalt wieder rauskommen soll. Und er holt sie ab und er beschließt, dass er dann mit ihr zusammen in das Hotel geht, wo er sie gezeugt hat. Und in diesem Hotel, und das ist relativ unklar, will er mit ihr dort schlafen oder will er gemeinsam mit ihr Selbstmord begehen? Und was faktisch passiert, ist, dass er zu der Lösung der Gewalt, also so eine Art reinigenden Gewalt, die natürlich hochgradig inhuman ist, greift, und dass er aber auch hier schon spielt nur mit Vorstellungs- und Realitätsbegriffen. Also wir bekommen erst eine Variante vorgespielt, dann erst die andere. Das Ganze ist vom Stil her wirklich extrem staccatohaft. Und auch das, was schon zweimal jetzt erwähnt wurde, nämlich die, was uns offenbar ja alle beeindruckt hat, diese untermalten Schnitte, dass er jeden Schnitt, wie er es heute mit dem Schwarzblenden macht, damals noch mit so einem Knallgeräusch untermalt und zum Teil also von der totalen oder halbtotalen in die Detailaufnahme springt und so weiter. Oder beim Essen sieht man die Nahaufnahme der Münder, und das Ganze hat also was sehr Körperliches bis hin zum Viszeralen, wenn dann Verwundungen und sowas auftreten und pornografische Bilder sind zu sehen. Also wenn man von Provokation spricht, dann müsste man sagen, Circle Contre Tout ist tatsächlich der Film, der diesen Ruf genau mit Carne, dem Kurzfilm, wirklich zementiert hat. Weil das ist ein verletzender, beleidigender, hochgradig inhumaner Mensch, der hier in diesem Film auf eine wertfreie Weise porträtiert wird und fast zur Identifikation angeboten wird. Und das ist hochgradig verstörend.
Es ist eine Reise in die Finsternis, und es ist ja gar nicht so weit weg von Taxi Driver, der ist ja heute auch schon gefallen. Auch dort, es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten, wenngleich man es bei Gaspar Noés Film von Anfang an mit einem amoralischen oder mit einem nihilistischen Charakter zu tun haben. Der ist ja nicht nur rassistisch, er ist homophob, er ist misogyn, er ist suizidal, er fantasiert darüber oder schläft mit seiner Tochter, und es wird in der Tat in keinem einzigen Moment irgendeine Erleichterung eingeführt in diesen Film. Also man fühlt sich danach wirklich beschmutzt und will auf ersten Wege eigentlich eine Dusche aufsuchen, um sich diese Geschichte herunterzuwaschen. Was auffällt, das wäre meine Frage jetzt, ob ihr das auch so seht. Mir fällt immer auf, wenn man Filme von Gaspar Noé versucht zusammenzufassen, dass man eigentlich immer mehr dazu übergeht, eher Zustände zu beschreiben oder die Art, wie es gemacht ist. Er erzählt streng genommen kaum Geschichten, sondern seine Filme sind eigentlich immer eher Zustände, oder?
Ja, das kommt schon hin. Das kommt schon sehr hin. Also ich würde noch ganz kurz diesen Vergleich mit Taxi Driver ansprechen, weil es ist ja, glaube ich, ziemlich bekannt, dass es einer der absoluten Lieblingsfilme ist, neben 2001 von Kubrick, von Gaspar Noé. Und Taxi Driver zieht sich ja ein bisschen durch sein Schaffen durch. Das geht bis zum Protagonisten in Love, der dann die ganz exakt selbe Jacke trägt und auch, glaube ich, seiner Freundin von Taxi Driver vorschwärmt, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ist das ein Lieblingsfilm und ich glaube schon, dass das anfangs vielleicht so als Verbeugung davor begonnen hat oder halt beeinflusst davon. Nur der Riesenunterschied ist, Travis Bickle ist in aller Abgründigkeit ein charmanter Charakter, sonst würden sich nicht Nerds und jetzt Incels in aller Welt ewig schon mit dem identifizieren und wir Cinephile werden auch irgendwie begeistert von dieser Figur. Der Pferdeschlachter, der Pferdemetzger in Seul contre tous, mit dem würde die Identifikation viel schwerer verlaufen. Die Leute, die sich mit dem vollständig bruchfrei identifizieren, will man vielleicht gar nicht kennenlernen. Nee. Aber das ist eine komplett andere Herangehensweise, weil Scorsese zeigt uns das ja so, dass man eigentlich manchmal sogar Travis Bickle nachvollziehen kann. Und so eine Strategie verwendet Gaspar Noé nicht. Der Film ist eben ja so ein hingehauener Block und da muss man, mit dem muss man mal umgehen können, aber er verführt einen sozusagen nicht, dieser Film, spätere von ihm natürlich total.
Absolut, das würde ich auch unterschreiben, weil ich denke jetzt, also beide benutzen ja Off-Kommentare, die eine subjektive Stream-of-Consciousness-Technik einführen in den Film jeweils, also Taxi Driver und Seul contre tous, aber sie erzählen unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel, es gibt auch in Taxi Driver einen latenten Rassismus gegen die schwarzen Pimps zum Beispiel, die in demselben Café sind, aber das wird nie wirklich ausgetragen. Der Rassismus wird, wenn, danach ausgelagert, das Cameo von Martin Scorsese, der den Mann spielt, der seine fremdgehende Ehefrau bestrafen will und deren Geliebten, deren schwarzen Geliebten. Da sind solche rassistischen Dinge drin, die aber nie von ihm selbst geäußert werden, während das bei Seul contre tous wirklich ganz explizit ist, dass er auch seine eigene Verteidigung der Tochter gegen das Fremde, gegen den fremden Belästiger und Vergewaltiger und so weiter, ja wirklich schönredet. Also es geht wirklich um diese Stereotypen, die in Frankreich nationalistische Stereotypen sind und eigentlich relativ früh schon die Frage aufwerfen, wie Noé eigentlich dazu steht. Und das finde ich interessant, weil er ist ja selbst kein Franzose. Er ist ja eigentlich Lateinamerikaner, zumindest ursprünglich. Und
er besitzt auch bis heute nicht die französische Staatsbürgerschaft. Mhm. Er ist weiterhin Argentinier. Er lebt in Paris, aber er ist eigentlich Argentinier.
Ist hochinteressant, ja. Also kann ich total nachvollziehen, dass nämlich auch der Umgang mit der französischen Flagge in Climax später, dass das auch nochmal wirklich sowas total bitter-ironisches für ihn hat, ja. Und so denke ich, ist sein Umgang mit diesen Dingen offensiver und zugleich reflektierter, während er bei Taxi Driver von Scorsese eher latent ist.
Aber beide Filme haben ja etwas, sie tauchen ein in eine gesellschaftliche Schicht, mit der man sich grundsätzlich eher weniger auseinandersetzt. Und im Falle von Menschenfeind ist das, finde ich, ziemlich extrem, weil wenn wir Deutschen oder auch die Österreicher jetzt, Christian, wenn wir an Frankreich denken, dann denken wir oft an Paris. Und wie wir ja jetzt, war ja gerade die erste Wahlrunde, Frankreich ist super komplex, wenn es ums Land geht und Menschenfeind spielt nicht in Paris.
Spielt er nicht in Lille?
In Lille.
Genau, ja. Spielt in Lille. Lille ist super hässlich.
Und er stürzt sich in so eine Art Vororts Frankreich, das durchzogen ist auch von Rassismus, wo ich mir, als diese Gelbwesten-Proteste hochkamen, und es ist natürlich immer auch um die verschiedenen rechten Kandidatinnen geht, immer wieder an diesen Film denken musste, dass der ganz viel davon auch durchspielt und zeigt, was dort wabert und was dort sich gegenseitig, also was für eine Frustration eigentlich ist, weil es geht ja auch die ganze Zeit nicht nur gegen Ausländer und Schwule und wie auch immer, sondern es geht ja auch immer gegen die Reichen. Also es ist auch ein durch und durch französischer Film gegen die Elite, gegen die Oberschicht, gegen die auch politische Elite, die die Gerechtigkeit besitzt, weil sie Geld besitzen.
Trotzdem könnte ich mir diesen Film, das habe ich mir damals schon gedacht, auch jetzt zum Beispiel als österreichischen Film vorstellen. Also nicht naheliegend wäre jetzt jemand wie Ulrich Seidel, der sich so einer Figur nähert, aber auch andere Filmemacher. Und das hat schon irgendwie auch so was sehr Europäisches. Taxi Driver im Gegensatz dazu hat eine amerikanische Coolness, eine morbide Coolness. Auch ja, wenn man total weiß, dass Travis Bickle Rassist ist und alle seine Schattenseiten kennt, hat er immer noch eine Coolness. Ich habe auch seine Sonnenbrille, andere haben seine Jacke. Also das zieht einen irgendwie an und von dieser Coolness findet man nichts drinnen. Und ich hätte mir auch gedacht, so ein Film, der in der österreichischen, in einer Kleinstadt vielleicht spielt irgendwo, würde sich fast übertragen lassen. Es ist was genuin Europäisches auch.
Man darf ja nicht vergessen, dass Angst, der Film von Gerald Kage von 83, ist ja ein österreichischer Film über einen Serienmörder, der einen Off-Kommentar permanent spricht und der hochgradig subjektiviert dieses Geschehen vermittelt. Also du kennst ihn wahrscheinlich, Christian.
Ich kenne ihn und es ist tatsächlich gut, dass du ihn erwähnt hast. Es ist ja einer von Noés absoluten Lieblingsfilmen. Ich glaube, neben Taxi Driver und 2001 kommt gleich Angst von Gerald Kage.
Genau.
Und er hat auch diese Kameraführung, also Noé überspitzt das dann, diese unglaublich bewegte, unglaublich dynamische Kamera, die fast ein Eigenleben führt, die hat man dort ja auch.
Ein Menschenfeind noch nicht.
Bei Menschenfeind nicht, ich meinte jetzt Angst. Genau. Und Menschenfeind hat das nicht, aber Menschenfeind hat trotzdem etwas von diesem Nihilismus.
Mhm. Ja, klar.
Stimmt, also Christian hat vollkommen recht, dieser Film ist schmutzig, der ist abstoßend, aber trotzdem offenbart er uns etwas und zeigt uns etwas und es ist, glaube ich, was so Europa betrifft und was dort an Rassismus wabert, aber auch an Verletztheit. Also ich habe immer das Gefühl, das alles, also es gibt ja schon Brüche in diesen Monologen, also auch Momente, wo er zweifelt und wo er gerade gegen Ende, wo er am Taumeln ist. Und manchmal hat man das Gefühl, dass diese Monologe auch eine Art von Selbstaggressivierung sind, also Selbstaffizierung, dass er sich dort hineinsteigert in diesen Wahn, weil er sich selbst ja panzern muss. Es ist ja, er bringt ja diesen Hilfsarbeiter nicht nur deswegen um, weil er glaubt, weil er das Gerücht hört, seine Tochter sei von ihm vergewaltigt worden, sondern sie hat ihre erste Regelblutung. Und daraufhin glaubt eine Frau wiederum, dass dieser Kerl, der sie wohl angebaggert hat, sie auch vergewaltigt hat. Und das ist ja, lässt ja schon tief blicken, dass dort auch etwas Verdrängtes ist, etwas, was sich nicht mit Verletzlichkeit und auch wirklich mit Weiblichkeit auseinandersetzt, sondern sehr um sich kreist und sich durchpanzert.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich habe meine Notizen gefunden, in den letzten Tagen gesucht, die ich mir damals gemacht habe zu dem Film. Und da habe ich mir notiert, eigentlich so mit Kugelschreiber, Sozialporno, ich glaube ein sehr österreichischer Begriff, also hat man ein Filmgenre hier fast einmal umschrieben, jahrelang. Und Sozialporno, Fragezeichen. Und dann aber, es geht eigentlich um das grundsätzliche Drama des menschlichen Seins. Und ich glaube, Noé ist halt wirklich so ein Existenzialist in gewisser Weise. Also all diese sozialen Dinge spielen extrem rein in dem Film, auch in seinen anderen Filmen. Also er blendet nie die Realität aus. Auch in einem komplett abgehobenen Film wie Enter the Void ist die Realität von Tokio drinnen und dieser Drogendealer und so. Also er hat eine totale soziale Dimension, aber eigentlich geht es immer fast in all seinen Filmen um so was grundsätzlich Existenzialistisches. Also wir werden da eh später dann die Zeit zerstört alles auf diese Sachen zurückkommen, aber das kommt mir bei dem Film auch schon vor und diese existenzialistische Seite, die fast ein bisschen zu klug ist manchmal für diesen Charakter, flackert auch in diesen Monologen auf. Es gibt Monologe dazwischen, die lesen sich wie klassischer Existenzialismus und dann kommt wieder diese vulgäre Seite rein, aber da merkt man schon, Noé wollte alles unterbringen, was in ihm gerade vorgeht.
Das ist ja auch nicht untypisch fürs französische Kino. Also ich denke, Noé steht, auch wenn er Argentinier bleibt, in einer spezifischen Tradition des französischen Films zwischen Genre und Autorenfilm. Denn es ist nicht zufällig, dass zum Beispiel der Polar, dieser spezifische, kalte französische Kriminalfilm, wie man ihn von Jean-Pierre Melville her kennt und später von Jacques Deray dann in richtigen Genre-Kontexten, dass das Kino ist, in dem ja auch Philippe Nahon, der Darsteller, sich etablierte. Das ist ja kein Unbekannter. Der ist nur halt die gealterte Version eines Nebendarstellers aus diesem Polar und aus wirklich klassischem französischen Kino. Und ich finde, dass Sir Contra 2 ist in gewisser Weise so eine Kehrseite dieser Polarkriminalfilme. Also er zeigt, was eigentlich in den Gangstern, die so Nebenfiguren in den Kriminalfilmen mit Belmondo oder Delon dann sind, die eigentlich nie ins Zentrum rücken. Und er macht einen Film über eine dieser Nebenfiguren und zeigt, was in denen vorgeht. Das fand ich ungeheuer faszinierend. Und es gibt ein Buch über Polar, wo ich tatsächlich über die Varianten, die Noé und Bruno Dumont zum französischen Kriminalfilm gemacht haben, genau diese These auch entwickelt habe.
Dumont ist ja ein gutes Stichwort, da gibt es schon viele Parallelen. Ich glaube, der große Unterschied ist, und da kommen wir auch gleich aufs Gesamtwerk irgendwie von Noé zu sprechen, man könnte das nennen irgendwie, ich weiß nicht, plakatives Filme machen, das klingt aber abwertend ein bisschen, also die rein die Form betreffend. Ich finde, es ist immer etwas sehr Lustvolles. Also Gaspar Noé versucht in jedem Film mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Das ist manchmal großartig. Es gelingt für mich auch nicht in jedem Film immer perfekt. Aber er versucht einerseits lustvoll, sich mit den Formen auszutoben. Also es ist nicht diese Selbstbeschränkung, für mich ist es Anti-Haneke, weil Haneke hat ja diese fast schon ganz krasse asketische Selbstbeschränkung in der Form. Und bei Noé ist es das Gegenteil, man kann sich gut vorstellen, alles was er gerade in Musik hört, viele Einflüsse kommen da rein und er tobt sich aus in der Form. Und gleichzeitig gibt es eben den Inhalt, also es gibt so verschiedene Dinge, die ziehen sich wirklich durch. Und ich glaube nicht, dass diese Form immer so wahnsinnig streng kalkuliert ist bei Noé, sondern da eben viel Lustvolles spielt mit. Also auch seine Lust am Filme machen, am Filme schauen. Er ist auch schon ein Cinephile und ein Fan zuerst einmal gewesen, bevor er Regisseur wurde.
Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also ich stimme dir zu, dass es um Lust geht und um einen spielerischen Umgang damit. Er sagt in einem Interview, seine Filme seien keine Kunst. Sondern es seien Filme und es ist Handwerk und man versucht halt einfach immer was Neues zu machen. Ich glaube ja sowieso, dass er in Interviews ganz oft tief stapelt und er sich wesentlich mehr Gedanken dazu macht, wie seine Filme formal aussehen sollen. Das blitzt dann auf, wenn man sich Interviews mit ihm anhört aus der Zeit von Irreversibel, wo er nämlich wirklich sehr, sehr dezidiert darauf eingeht, warum die 10-minütige Vergewaltigungssequenz so aussieht, wie sie aussieht. Warum die Kamera auf dem Boden liegt und eben nicht rangeht, keine Bewegung hat. Er wollte eben vermeiden, dass es eine Art Porno wird, eine Form, wo sich die Erregtheit des Täters auf die Kamera überträgt und eher eine Stillstellung erreichen. Also man merkt schon, finde ich, bei ihm, dass vielleicht nicht alle, es gibt ein paar Manierismen, die er einfach hat und die er auch immer wieder versucht reinzubringen, auch in der Farbgebung, glaube ich, da können wir auch nochmal diskutieren, sehr starke Rottöne, also so Neon-Rottöne, vor allem dann bei Enter the Void. Aber ich finde schon, dass die Form, einzelne Formelemente immer rückgebunden sind an das Sujet, was er gerade versucht zu bearbeiten. Und er bearbeitet es eben nicht durch narrative, komplexe Geschichten, weil seine Figuren ja oft, bis auf Menschenfeind, oft sehr wenig ausbuchstabiert sind, sondern fast so eine Art Prototypen sind. Die Behandlung der Themen findet in der Form statt und ich finde es schon beeindruckend, was er bei Menschenfeind macht. Dieser Schuss, dieses Schussgeräusch ist natürlich etwas, was ein, was ja eine Verbindung herstellt zwischen dem, und das ist ja ein geflügeltes Wort, so dass durch Worte selber Gewalt entsteht oder dass durch Worte Gewalt vorbereitet wird. Also, dass es nur so ein kleines Geräusch braucht, damit das herausbricht. Also, dass der angespannt ist bis zum Äußersten und man zuckt ja wirklich zusammen und man fürchtet sich. Das zweite Element ist die Unterbrechung kurz vor dem Finale, wo er, wie viele Sekunden, glaube 20 Sekunden oder 10 Sekunden sagt, so, sie haben jetzt Zeit, das Kino zu verlassen, es werden Szenen von äußerster Gewalt gezeigt werden. Und da macht er ja auch etwas, nämlich das, was Markus schon gesagt hat, die Vorstellungswelt und das, was real passiert, das nimmt er dort vorweg, weil er uns zwingt, etwas vorzustellen, was noch passieren wird.
Also Ich hatte vorhin ja darauf hingewiesen, dass diese frühen Filme von Noé für mich extreme Inspiration waren für meine wissenschaftliche Arbeit. Und in dem Buch Ritual und Verführung habe ich ja an Menschenfeind und Irreversibel versucht zu begründen, dass eben diese unterschiedlichen Anteile des Narrativen und des Performativen in allen Filmen bei Noé sehr stark auf der Seite des Performativen liegen. Also quasi der Film ist ein Ereignis, das von der Leinwand in dem Moment auf uns einströmt und wir uns in dem Moment dazu verhalten. Es gibt quasi dieses Aushebeln von Zeitlichkeit, von Linearität und so weiter, sondern diese momentane Erlebnissphäre, die Filme erzeugen. Das macht er auf unterschiedliche Weise, aber ich glaube, Christian, wenn ich das richtig interpretiere, dass du das vielleicht meintest, als du sagst, dieses Lustvolle, weil das ist affizierend, also das löst Affekte aus. Meintest du das?
Ich meinte das bis zu einem gewissen Punkt. Ich meinte was anderes und das Wort ist wahrscheinlich so missverständlich lustvoll. Ich meine, deswegen habe ich die Askese von Haneke sozusagen als Gegenstück verwendet. Askese ist wirklich nicht die Sache von Gaspar Noé. Und ich glaube zum Beispiel bei Seul contre tout, diese Szene am Schluss, es gibt eine Vision, wo er seine Tochter umbringt in dieser Vision, sehr ausführlich, und die Ausführlichkeit, da blutet sie aus dem Hals nach einem Schuss, und das ist schon fast, wie soll ich sagen, Lucio Fulci-mäßig in der Ausführlichkeit und der Genauigkeit und wie lange das zeigt. Und wahrscheinlich hätte ein späterer Noé, ich bin mir nicht sicher, aber ein anderer Regisseur hätte da weggeschnitten, nicht aus Gründen der Grausamkeit, sondern vielleicht, um den Effekt nicht so auszureizen. Aber ich glaube, mit lustvoll meine ich, Gaspar Noé, das klingt jetzt ein bisschen platt, möchte es auch manchmal so richtig knallen lassen in seinen Filmen, so ernst das Sujet auch sein mag. Es gibt Filme, die sind komplett ausgenommen von dem, aber wir werden später über Love reden, und der Film macht hundertprozentig Sinn in eine gewisse Richtung, und die Ejakulation in 3D in die Kamera, das hat Noé im Interview auch gesagt, das hat ihm einfach Spaß gemacht. Das meine ich jetzt mit lustvoll. Also ein strengerer Regisseur, also dieser Regisseur, der dann komplett hochgechest werden im Feuilleton, würde manche Dinge nicht machen, weil er sozusagen mehr auf den Kunstfaktor schielen würde. Jetzt wäre ich halt überdeutlich. Und Noé macht es aber, weil er es halt irgendwie cool ist der falsche Ausdruck. Er findet es einfach irgendwie lustvoll und spannend, und es macht ihm Spaß inmitten dieser sehr, sehr dunklen Themen. Das Formale manchmal.
Okay, aber das ist eigentlich das, was ich meine mit dem Ereignishaften, dem Performativen, das sich bei ihm immer ins Zentrum rückt, ne? Also das eben nicht mehr irgendwelchen anderen Funktionen dient, sondern was sich auch verselbstständigen darf. Und interessant ist, weil wir vorhin den Vergleich mit dem Film Angst von Gerald Kagel hatten. Ich habe mit Gerald Kagel zusammen für die amerikanische Blu-ray einen Kommentar aufgenommen. Und wir saßen also nebeneinander, guckten uns diese Kopie an. Die war tatsächlich komplett unzensiert. Und das war ihm nicht recht, weil er wollte, dass die drastischste Szene, und das ist die Tötung und Schändung der weiblichen Hauptfigur in dem Film, dieser Tochter der Familie, die überfallen wird, in dem Tunnel, oder nicht Tunnel, sondern in der Garage. Das wollte er total abgedunkelt haben, weil er meinte, es war ein Fehler damals, das bei vollem, fast vollem Licht zu drehen. Und das ist aber eine ikonische Szene für den Film. Und es ist ein bisschen so, als würde Noé nach 30 Jahren nochmal Irreversibel gucken und sagen, oh, wir müssen aber im Tunnel von Irreversibel das Licht ausmachen. Und das finde ich sehr interessant, weil du selbst, Christian, eben sagtest, der späte Noé würde das wohl nicht mehr so machen. Also es ist vielleicht so ein bisschen was Überbordendes, was auch mit der Lust am Filmemachen direkt zusammenhängt, mit diesen ersten 10, 15 Jahren des Filmemachens, die bei Noé dann eben so in den Exzess mündeten und die nach und nach sich kanalisierten in eine eher funktionale Formensprache.
Das macht total Sinn, auf jeden Fall. Und ich möchte auch nicht zu sehr vorgreifen, weil es war ein Pressegespräch zu Vortex bei der Biennale, wo er dann halt ein bisschen so auch selbstironisch gemeint hat, er filmt jetzt keine nackten Kids mehr und viel Blut, er ist jetzt am Beginn einer neuen Phase sozusagen mit Vortex. Und da habe ich mir das nochmal gedacht, aber es hat ihm sehr lang und auch uns, Faszination bereitet, wie diese Filme zusammengesetzt sind und weil sie auch so überbordend sind.
Aber geht man ihm da nicht so ein bisschen auf den Leim? Also ich finde Vortex in keinster Weise irgendwie der Zurückgenommene. Ich meine, er findet eben eine Form für etwas, was sich nicht mehr so leicht ins Bild setzen lässt, nämlich das Vergessen selbst, die Demenz. Und er benutzt in einem 2,5-stündigen Film den Splitscreen und zeigt auch dort das Sterben des Mannes, also dieses Röcheln, wie Argento, also der von Argento gespielte Mann, sie tragen ja in Vortex keinen Namen, durch diese Wohnung durchläuft und vergeht. Ich finde nicht, dass er hat seine Themen geändert und er hat andere Sachen durchgearbeitet, aber es geht ihm schon darum, und deswegen nehme ich ihm das auch nicht ab, dass er sagt, er sieht seine Filme nicht als Kunst. Es geht ihm darum, was ist zeigbar, was ist Visualität, was ist das Kino. Und das verbindet ihn, und da kommen wir nämlich dann zu den anderen Provokateuren, wenn wir uns von der Seite nochmal annähern, das verbindet ihn mit Lars von Trier und auch mit Nicholas Winding Refn, die auch zu dieser Form neigen, nämlich eine Sache bis in den allerletzten Winkel der Sichtbarkeit zu zerren. Jetzt hast du nämlich schon angedeutet, dass andere Filmemacher im Feuilleton eher bevorzugt werden als beispielsweise Gaspar Noé. Für Winning Refn würde ich dasselbe auch sagen, der wird auch eher missachtet vom deutschen Feuilleton zumindest oder wird nicht so sehr wahrgenommen, zumindest nach Drive. Und das Verhältnis von Trier ist ein bisschen schwieriger und komplexer. Aber ist das nicht eines der großen Probleme, mit denen wir uns immer noch herumschlagen, dass was in Büchern erlaubt ist, nämlich alles auszuschreiben, mittlerweile zumindest gab es auch Diskussionen darüber, aber es zumindest darf mehr geschrieben werden, mehr gezeigt werden, auch in der bildenden Kunst, ist das im Kino immer noch schwierig und kompliziert. Und Noé ist ein Verfechter, anders als Haneke, einfach zu zeigen und andere Mittel einzusetzen, um das dann zu intensivieren oder zurückzudimmen.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Generationsgeschichte in gewisser Weise, aber grundsätzlich wird halt schon von der unter Anführungszeichen seriösen Kritik und Feuilleton die Askese, der Verzicht, die Zurückhaltung wird immer belohnt. Also das ist schon so, das zieht sich eigentlich durch alles durch. Und Noé ist definitiv niemand eben, der sich so zurückhält. Und Vortex ist vielleicht eh sein zurückhaltendster Film, was mir da noch einfällt. Bei derselben Podiumsdiskussion bei der Biennale hat er ins Publikum geschaut und hat gemeint, wow, das sind ja nur junge Leute. Das ist unglaublich. Er zeigt einen Film über alte Menschen, die sterben, und das sind nur junge Leute im Publikum. Das lässt ihn sozusagen wieder ans Kino glauben. Und da war er wirklich gerührt und ich weiß nicht, ob er jetzt geweint hat, aber er war ernsthaft berührt und hat halt gemeint, ja, das ist jetzt ein anderer Film von ihm und bitte erwartet euch keine 6 Drogensequenzen, obwohl ja Drogen vorkommen. Sondern eben was ganz anderes, und ich glaube, in diesem Kontext habe ich es gemeint, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst.
Ja, aber wenn wir so mal die Brücke schlagen zu Enter the Void, über Irreversibel haben wir schon ein bisschen gesprochen, da werden wir immer wieder zurückkommen, aber ich finde es wichtig, über Enter the Void zu sprechen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Und da können wir vielleicht nochmal zurück zu der Frage, warum er eigentlich relativ verkannt ist im deutschsprachigen Feuilleton. Enter the Void ist 2009 erschienen und der wurde ja auch angekündigt. Das ist der Film nach Irreversibel, also da liegen 7 Jahre dazwischen. Er hat ewig gebraucht, diesen Film, obwohl es einer der ersten war, den er geschrieben hat. Die Anekdote geht immer so, dass er LSD genommen hat und durch Paris gelaufen ist, und dann wollte er diesen Eindruck unter anderem dann in einem Buch verarbeiten, in einem Drehbuch oder in einem Entwurf verarbeiten, und das ist dann da eingeflossen in Enter the Void. Er hat auf jeden Fall 7 Jahre lang gebraucht, diesen Film zu finanzieren. Es ist, ich fasse mal die Handlung zusammen, soweit man sie zusammenfassen kann. Der Film handelt von einem Amerikaner, der in Tokio lebt, dort sein Lebensunterhalt mit Drogendealen verdingt, seine Schwester nachholt, mit dem ihn eine tragische Geschichte verbindet, nämlich die Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mit der Schwester hat er eine sehr enge Verbindung, sie haben sich geschworen, sich eben niemals alleine zu lassen, und dann passiert das, was passieren muss, nämlich unser Hauptprotagonist stirbt. Er wird erschossen. Und fortan reist er als Gespenst, als Geist durch den Film und wir sehen durch seine Augen eben Erinnerungen, Gegenwart, Zukunft, alles miteinander verschmelzen. Der Film orientiert sich am tibetanischen Buch der Toten und ist zumindest, also ganz radikal betrachtet, die ersten 25 Minuten, schieß mich tot, das habe ich vergessen nachzugucken, wirklich aus der subjektiven Perspektive inklusive Augenzwinkern der Hauptfigur.
Das ist korrekt, ja, ja, 25 Minuten ungefähr, 30, ja.
Ich habe diesen Film im Kino gesehen, während dieses Films, der ja auch 3 Stunden dauert oder knapp 3 Stunden. Sie haben einige Leute das Kino verlassen. Es ist ein Film, der einiges von einem abverlangt, oder?
Markus, bist du noch?
Ja, also ich muss sagen, ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn genossen und bin aber irgendwann eingeschlafen. Das ist nichts, was mir jetzt so selten passiert, muss ich leider sagen, vor allem bei langen Filmen. Ich bin auch mal bei Blade Runner 2049 eingeschlafen beim ersten Mal. Aber das spricht nicht gegen die Filme, finde ich, sondern das zeigt so irgendwie, dass man in diesen Filmen lebt und halt, ne, also aufgeht irgendwie und sie dann so fast wie im Traum weiterdenkt und dann kommt man wieder zurück in den Film. Und das passte unheimlich gut, denn gerade diese, man könnte es ja sagen, als Seelenreise zu beschreibende Situation, dass also dieser Astralleib dann durch die Straßen und durch die Wände schwebt und dann auch die Schwester aufsucht und mit ihr verschmilzt, ne, während sie Sex hat und solche Dinge, das sind alles...
Jetzt nimmt er wieder die provozierendsten Sachen vorweg.
Ja.
Hätten wir uns nur dramaturgisch ein bisschen aufsparen können.
Das mache ich ganz lapidar und... Ne, ich sollte jetzt ran. Und das ist etwas, was in, wie soll man das sagen, das wird in Schwingung gebracht mit einem hochgradig mythischen Text, dem tibetanischen Totenbuch. Das habe ich nicht komplett gelesen, ich habe aber reingelesen. Das ist ja ein Buch, das man Sterbenden vorliest, um ihnen die Reise ins Jenseits erträglich zu machen und zu beschreiben, was passiert eigentlich. Also was passiert mit dem Leben? Und es geht dann letztendlich ja um einen Kreislauf der Wiedergeburt, um das zyklische Gesetz der Wiedergeburt. Und auch hier in diesem Film geht es ja letztendlich um diesen Moment, also dass er in dem Kind seiner Schwester wiedergeboren wird und dann quasi auch das neue Licht erblickt, ja, also die Welt neu betritt. Und das ist eigentlich etwas, das der Stoff, aus dem asiatische und vor allem japanische Geisterfilme sind, muss man sagen. Ne? Also da gibt es ja doch einige, oder The Eye zum Beispiel auch, ist kein japanischer Film, aber auch ein asiatischer Film, der da recht populär ist und so weiter, wo dieses zyklische Motiv eben auch durchgespielt wird. Und er nimmt das halt existenziell ernst, muss man sagen. Und sicher, das Psychedelische, das Psychoaktive, das ist ja auch ein schamanisches Motiv. Also diese Drogenvisionen erinnern auf eine interessante Weise an die Drogenszenen aus dem Film Blueberry.
Ja, weil die gleiche Droge dahinter liegt.
Was?
Weil dieselbe Droge Blueberry beeinflusst hat. Genau, du wirst das hier gleich nennen.
Ja. Ja, nee, genau. Das ist aber gut, wenn du was dazu weißt, weil das fällt mir jetzt gerade wieder ein und ich bin da, vielleicht kannst du was dazu sagen.
Ich habe persönlich keine Erfahrungen mit Ayahuasca, aber habe einen Freund, der sehr, sehr viele hat. Der hat auch diesen Schamanen besucht, bei dem Jan Koonen, der Blueberry-Regisseur war. Und der hat mir sehr viele seiner Erfahrungen geschildert. Und erstens Blueberry, weil er kurz gefallen ist, der trifft das anscheinend ganz genau. Also der hat wirklich so quasi das total bebildert, wie sich das anfühlt. Und End of the Void ist ein anderer Film, der das offensichtlich auch, dem das gelingt, ja, diese Ästhetik des Rausches von Ayahuasca sozusagen in Bilder zu fassen. Und das ist wieder so ein Film, finde ich, wie schon vorhin gesagt, wo verschiedene Dinge zusammentreffen, wo Noé, glaube ich, gleichzeitig mehreres wollte, um den Film dann so als Vehikel zu benutzen, um all diese Dinge, er wollte einfach auch diese psychedelischen Drogenvisionen auf der Leinwand zeigen. Er ist von 2001, von der Schlusssequenz, dermaßen begeistert sein ganzes Leben lang, dass er das auch irgendwie referenzieren wollte. Und er wollte aber auch natürlich eine Geschichte wirklich über das Sterben erzählen. Was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn Regisseure, die keine Mystiker sind, sich solchen Themen nähern. Dieses mystisch Übernatürliche, und das kommt ja alles jetzt in der Popkultur so massiv vor, seit Marvel und seit diesen ganzen Doctor Strange Filmen und so weiter. Aber wenn das ein Regisseur macht, der sehr ernst ist, und Noé hat, glaube ich, dann in irgendeinem Booklet, liest man das zu Enter the Void, gesagt, er glaubt nicht an ein Leben nach dem Tode, aber er wollte eben den Film so anlegen. Das finde ich immer total spannend, weil es erinnert mich jetzt zum Beispiel an Robert Eggers, der auch sagt, er glaubt jetzt nicht an, keine Ahnung, Wikinger-Mystik und all diese Dinge, hält er eigentlich so wenig davon, aber sie faszinieren ihn als Filmstoff enorm und als historischer Stoff. Ich finde es immer sehr spannend, wenn Nicht-Mystiker mystisch werden. Das sind eigentlich unglaublich spannende Filme, stehen da oft dahinter.
Also ich kann das total nachvollziehen, wenn man den Aussagen der Filmemacher glaubt. Ich denke aber nicht, dass jemand so viel Energie und Inspiration daraus schöpfen kann, dass er etwas umsetzt, was ihm eigentlich in Wirklichkeit total vorbeigeht. Also insofern wird die Wahrheit tatsächlich irgendwo dazwischen liegen. Das würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Denn bei beiden Regisseuren, Noé und bei Kuhn ist es ja offensichtlich, der hat da wirklich ein Interesse dran. Aber bei Noé und bei Eggers ist es so, dass sie schon also quasi zumindest eine Weltsicht einnehmen möchten mit den Filmen und die Form der Filme komplett ausrichten auf eine andere, eine leicht verschobene Weltsicht, um sie auf das Publikum zu übertragen und nacherlebbar zu machen. Und da kann man nicht völlig völlig leidenschaftslos eigentlich betreiben. Also das heißt, ich verstehe, was du meinst, und ich glaube auch, dass das so, ich erinnere mich auch, dass das so gesagt wird, aber ich nehme es ihm nicht ab. Das ist eigentlich das, was Sebastian auch vorhin meinte. Man geht ihm dann wieder auf den Leim. Ich denke, er hat eine große Faszination dafür. Und es ist fast eine Tragik, wenn er dann da nicht in der Lage ist, daran zu glauben, in Anführungszeichen, wenn das also für ihn keine spirituelle Dimension hat, aber künstlerisch ersetzt es das möglicherweise.
Ja, es gibt irgendeine Aussage von ihm, dass er von Film Noirs beeinflusst war für Enter the Void und von dieser subjektiven Sicht in manchen Film Noirs, und dass er einfach so die Ideen begonnen haben. Er wollte einfach aus der Sicht eines Sterbenden, mir fällt jetzt dieser ganz berühmte Noir mit dem Kampfelbogen nicht ein.
Also Moment, Lady in the Lake,
der, ich glaub, ist, es ist Lady in the Lake.
Bogart. Der ist aber nicht mit Bogart, der ist nur komplett subjektiv gefilmt.
Stimmt, das habe ich jetzt verwechselt, aber Lady in the Lake, genau. Meine ich.
Ja.
Und das war, glaube ich, ein Einfluss, sagt er in einem Interview. Und er wollte wirklich so noirartig aus der Sicht eines Toten den Tod zeigen. Das war die Uridee, glaube ich, ja.
Ja, und vielleicht Hollywood Boulevard, Boulevard der Dämmerung. Das ist auch noch ein Film, der beginnt ja damit, dass der Protagonist im Swimmingpool liegt und tot ist und dann die Geschichte aber aus seiner Sicht erzählt wird. Ne? Das wäre ein Bezug noch.
Jetzt wird der Film ja in der Tat genau immer über diese Schiene rezipiert. Es wird viel über diese technischen Aspekte gesprochen, über den Rausch, wo ich in der Tat glaube, dass es ihm auch manchmal darum geht, okay, ich habe eine technische Möglichkeit oder ich habe irgendwie eine neue Form gefunden und was für Spielereien kann ich denn einbauen? Und insofern, glaube ich, hat ihm das wirklich Spaß gemacht, einfach diesen Drogenrausch nochmal zu so lange auch zu visualisieren. Wenngleich natürlich eher das Drogennehmen oder Drogenspiritualität mit diesem Buch parallelisiert. Was aber immer übersehen wird und was zumindest in der deutschen Rezeption für mich immer unterging, ist, dass der Film ja noch mehr erzählt. Der Film ist ein unglaublich trauriger Film über Trauma. Also das Trauma des eigenen Todes und das Trauma, die Eltern verloren zu haben. Der Film spielt ja immer oder geht ja immer wieder zurück auf die Kindheit von der Schwester und dem Hauptprotagonisten. Und das ist so zart und so schön erzählt, ohne dass es Dialoge gibt. Viele gibt es in dem Film ja auch nicht. Es wird zwar geredet, aber es gibt keine klassischen Dialoge. Es wird halt gemurmelt, erzählt und man hört es und man schnappt was auf. Aber so wie er die Bilder baut und so wie er teilweise dann eben den Protagonisten von hinten filmt, also es sind ja nicht nur subjektive also POV-Shots, sondern auch eben wo es fast so aussieht, als würde der Protagonist selber nochmal vor einer Leinwand stehen, also vor den projizierten Bildern seiner eigenen Erinnerung. Das hat eine Zärtlichkeit und eine Sanftheit, die mir zu wenig besprochen wird bei Gaspar Noé.
Da hast du vollkommen recht, also da stimme ich dir komplett bei. Also jetzt beim Wiederansehen sind mir diese Szenen besonders ins Auge gesprungen, also diese Rückblenden an die Kindheit in diesem warmen Licht, wo er mit der Schwester sitzt und spricht. Das sind Szenen, die sich in einer gewissen Zärtlichkeit dann auch in Love wiederholen. Das ist diese Seite von Noé, die ich ganz am Anfang meinte, die immer schon, das flackert auch ganz kurz in Menschenfeind auf, in manchen Monologen. Das ist diese Seite, die ganz stark ist, aber die sozusagen immer in der Öffentlichkeit übertönt wird vom Lärm, Provokation und Sex, Gewalt und so weiter. Aber er ist wirklich ein Romantiker.
Aber ist es eine Provokation, auch mal ganz deutlich gefragt, ist es eine Provokation oder zeigt er, hat er einfach eine gewisse Menschensicht und zeigt, dass wir auch Körper sind, also Tiere sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Vorgriff macht auf einen Film, über den wir gar nicht so wirklich sprechen werden, aber bei Climax, den könnte man schon so lesen, dass die Körper übernehmen die Oberhand. Also sie tanzen weiter, während der Verstand durch das LSD, was dort in eine Bohle gekippt wird und dann diese Choreografen, diese TänzerInnen in dieser abgelegenen Berghütte vollkommen den Verstand verlieren. Sie tanzen weiter und man merkt diese Angst vor dem Körperlichen und dass das übernimmt und den Kampf zwischen dem körperlichen Begehren und der Moral in all seinen Filmen. Und insofern finde ich, ist das nicht einfach nur eine Provokation, sondern er zeigt Dinge, die wir vielleicht einfach nur nicht sehen wollen oder die eine bestimmte Form von bürgerlicher Filmkritik nicht sehen will.
Also es gibt ja viele Diskussionen, gerade aus Filmkritikperspektive, die Noé auch sehr drastische Dinge vorwerfen. Also das begann ja damit, dass Sir Contre Tout vorgeworfen wurde, der Film affirmiere eine Art reaktionäre Weltsicht, also die sich in so einem negativen Menschenbild erschöpft. Dann wurde Irreversibel vorgeworfen, er wäre so fatalistisch quasi, da er durch die Rückwärtserzählung interessanterweise, was das ja gerade in Frage stellt, also so würde ich das eher sehen. Aber
Homophobie wurde ihm vorgeworfen.
Homophobie, irreversibel. Genau. Und das total Kreatürliche, also das, was du eben angesprochen hast, was in Climax nochmal eine Rolle spielt, dass der Mensch eigentlich Fleisch ist, ne? Und dass er begehrendes Fleisch ist und sexuell und dass die Grenzen zwischen dem Sexuellen und dem Gewalttätigen auch immer wieder überschritten werden, dass das auch jederzeit, also durch Drogen zum Beispiel, fließend gemacht wird. Ich muss halt sagen, mich hat das immer fasziniert, diese Radikalität, mit der Noé eine Art Gleichwertigkeit des Menschen im Fleisch schildert, eine kreatürliche Gleichwertigkeit, während, und da komme ich zu einem weiteren Regisseur, über den wir schon gesprochen haben, der Philippe Grandrieu zur selben Zeit beginnt, Filme wie Sombre und La Vie Nouvelle zu machen, in denen er aber noch weiter geht, indem er sogar Menschen, Tiere und Umgebungen gleichberechtigt darstellt. Das macht Noé meines Erachtens nicht. Noé ist ein sehr anthropozentrischer Regisseur, also einer, für den der Mensch im Zentrum steht. Und Christian, genau da würde ich dir recht geben. Er ist nämlich insofern ein anthropozentrischer Romantiker, insofern er immer wieder diesen menschlich-individualistischen Blick der Romantik auf den Rest der Welt wirft. Und deswegen ist natürlich Enter the Void auch in diesem subjektivierten Blick zu Beginn nur konsequent, weil er ist der Blick des Wanderers über dem Nebelmeer, der auf das Nebelmeer blickt. Ja? Also wir brauchen nicht mal mehr den Wanderer zu sehen dabei. Und das jetzt sehr überspitzt gesagt. Aber das ist durchaus also der Geist von Romantik, den ich da drin auch sehe, aber der ist eben hochgradig anthropozentrisch und damit auch ideologisch. Also ich verstehe ein bisschen, warum man ihn auch ablehnt daraufhin, weil er möglicherweise eben reaktionärer ist, auch in Love und solchen Filmen, als Leute das sehen möchten in einem neuen Kino. Ja, also das werden die Leute, die, obwohl ich die einen Film schätzen jetzt wie Porträt einer jungen Frau in Flammen, die das so begrüßen als so die neue Filmsprache, ich würde das gar nicht ablehnen, ich mag den Film auch, aber das wäre dann schon das Gegenteil von solchen Filmen.
Ja, das verstehe ich. Grundsätzlich, glaube ich, würde Noé, also nur ausgehend von diesen zwei kurzen Gesprächen, die ich mit ihm hatte, wo das Animalische sehr oft vorgekommen ist und die animalische Dimension des Menschseins, das hat er fast an Punkten eingebracht, diesen Standpunkt, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre in der Antwort. Also das ist ihm extrem wichtig und ich glaube, er würde hier alles abnicken, was jetzt bis jetzt gesprochen wurde. Ja, also dieses Fleischliche, das kommt ja wirklich wortwörtlich schon in Kane vor und auch in Seul contre tout sieht man dauernd Gegenschnitte zwischen dem Körper dieses Metzgers und den Schnitzeln, die er da gerade klopft oder dem Fleisch, das er isst. Also das ist ganz zentral. Also und das ist ja ein Standpunkt, der jetzt vielleicht nicht mehr in aktuell fortschrittlichen Kreisen so geschätzt wird, den Mensch sozusagen komplett mit dem Tier zu vergleichen und nur die Zivilisationsschranken halten uns zurück. Also wir kennen diesen Standpunkt sehr gut, aber das ist einer, der jetzt im Moment vielleicht nicht ganz so en vogue ist, sage ich vorsichtig.
Mhm. Vollkommen richtig,
ja. Naja, man könnte da natürlich auch nochmal das zuspitzen und den Unterschied zwischen einem Kino, das man jetzt auf die Seite von Trier, von Noé stellen könnte, auch eine Claire Denis würde ich dazu, also frühere Filme von ihr, die würde ich dazu rechnen, die Kamera auf etwas legen, was kompliziert ist und komplex ist. Wo auch nicht immer ausgemacht ist, ob das wirklich kreatürlich ist oder ob das auch gesellschaftlich determiniert ist. Bei Menschenfeind wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass jemand andauernd gesellschaftlich, sozial gekränkt wurde und irgendwann dann explodiert. Dieses Kino auf der einen Seite, das sich bestimmten widersprüchlichen Welten stellt und die Welt versucht irgendwie zu stilisieren, und einem aktivistischen Kino, das es wahrscheinlich in der Form gar nicht so sehr gibt, aber das von vielen progressiven Kräften, und da würde ich mich ja auch eigentlich dazu zählen, das ist jetzt ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, aber wo erwartet wird, dass eine Welt geschaffen wird, die gut ist und dass der Film etwas auslöst. Und mich interessieren ehrlich gesagt eher die Filme, wo ich mich dran abarbeiten kann und verstehen kann, wie Abgründe funktionieren könnten und können. Und deswegen interessieren mich die Filme von Noé oftmals mehr als bürgerliche moralische Filme. Und das auch mitunter, weil ich mich oftmals mit den Charakteren überhaupt nicht identifizieren kann. Wir werden bei Love drüber sprechen. Also so besonders sympathisch ist dort der Murphy, die Hauptfigur, nicht. Der ist auch ein homophobes Arschloch
in diesem Film. Und in Climax habe ich jetzt schnell gedacht, gar keinen sympathischen, im klassischen Sinn, Charakter in Erinnerung, wenn ich jetzt zurückdenke. Annähernd vielleicht, ein, zwei Frauenfiguren, aber generell ja, habe ich jetzt nicht mitgelitten mit dieser Gruppe, die sich dann sozusagen in Drogen, Vampir, Sex-Zombies verwandelt, sich gegenseitig hinschlachtet. Also ich habe da keine Identifikationsfiguren gehabt.
Also ich finde, wir sind an einem interessanten Punkt, weil Sebastian und ich ja immer wieder auch über die philosophische Dimension, die in der Form verborgen ist, dieser Filme diskutiert haben. Und Noé spielt da eine besondere Rolle. Man muss nicht mal davon ausgehen, dass das von Noé intendiert ist. Also dass er wirklich plant, ich mache jetzt einen existenzialistischen Film und ich suche mir eine geeignete Form, das so und so zu machen. Ich glaube, dass das bei ihm relativ assoziativ eingebracht wird. Er hat Elemente der existenzialistischen Philosophie Frankreichs, will ich jetzt mal sagen. Es gibt ja auch den deutschen Existenzialismus, den sehe ich da nicht so, obwohl der Mystizismus bei Enter the Void natürlich Elemente hat, die man damit verbinden könnte. Das ist im Französischen dann nicht so, aber er hat ja auch Elemente von Nietzsche und von Bataille zum Beispiel. Und von Batailles Nietzsche-Lesart, also die Idee des Immoralischen, das jenseits von Gut und Böse sich Befindenden. Deswegen interessiert ihn ja Moral, weil Moral ein Halteanker in einer Welt ist, die eigentlich immoralisch ist, die also sich jenseits des moralisch Greifbaren befindet. Und ihn fasziniert auf eine krankhafte Weise, kann man sagen, in dem Film Seul contre tout, Männer sage ich jetzt mal bewusst, die ihre eigene Moral machen, zur Not mit Gewalt. Und das liefert ihnen den Verdacht des Reaktionären aus. Das ist in Irreversibel dann mehr diskursiviert, würde man vielleicht sagen, weil dort die Figuren selbst erstmal auch sich gegenseitig widersprechen. Also Dupontel widerspricht Cassel, aber er wird dann noch schlimmer. Also weil er ist ja, Dupontel ist ja der dann den vermeintlichen Killer, der gar nicht der Killer war, mit dem Feuerlöscher tötet. Und also diese Idee, Rache als diese archaische Urform der Moral zu begreifen, das ist, glaube ich, was ihn erstmal sehr fasziniert. Dass das dann bei Climax zum Beispiel komplett im Chaos verläuft, heißt, dass er selbst kein gefestigtes Bild hat, das er vermitteln will. Also seine Filme wollen das gar nicht vermitteln, die spielen damit. Sie lassen sich inspirieren von diesen relativ krude eingebrachten Assoziationsfeldern. Aber das heißt nicht, dass die Filme nicht auf einer philosophischen Ebene funktionieren, nur ist die eben nicht kontingent.
Ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, bei Climax ist auf der einen Seite natürlich ein rationales Chaos, aber es ist eine Logik der Körper, die einsetzt. Und insofern ist das natürlich ein Film über die Wirkung der Masse und wie mit einem kleinen Tropfen LSD oder sei es Tropfen Wut oder sei es etwas anderes in Zeiten von Social Media eine ganze Masse, eine ganze Gruppe quasi implodieren kann oder zur Gewalt aufgerufen werden kann. Das finde ich, spielt er in diesem Film durch, und in anderen Filmen spielt er andere Varianten durch, wie Menschen zu Tieren werden oder zur Gewalt greifen, zur Rache greifen, und das ist mitunter unterschiedlich. Und bei Irreversibel ist das ja einer der spannendsten Momente, dass der Beginn, also die Zeit rückwärts laufen zu lassen, dann der Slogan, die Zeit zerstört alles, also ein absoluter Fatalismus, den er dem Film einschreibt, der aber gleichzeitig ja auf eine Zartheit zuläuft, auf die Christian immer abhebt, nämlich dass es wunderschöne Liebesszenen in diesem Film gibt, also die eine Romantik entfalten, in die sich dann natürlich auf ganz brutale Art und Weise das bereits Gesehene eingeschrieben hat, nämlich wir wissen, sie wird vergewaltigt werden und wahrscheinlich sterben, und wir wissen, was er machen wird, was also dass es zur Rache kommen wird, und am Anfang ist die Kamera vollkommen ausgehebelt. Also es gibt überhaupt keine Logik, wann welche Bilder eingefangen werden. Und ich habe schon immer das Gefühl, das ist die Zeit, die aus den Angeln gehoben ist, aber auch die soziale Sphäre, die aus den Angeln gehoben wird. Dieser Riss, den wir ja jetzt auch tagtäglich in den Nachrichten miterleben dürfen, was Krieg bedeutet. Krieg ist, um einen auch ein bisschen negativ in den Schlagzeilen geratenen Historiker zu zitieren, Babarowski, ist ein Gewaltraum, der aufgemacht wird und in dem Gewalt ermöglicht wird. Und ich glaube, für solche Räume interessiert er sich.
Ja, und noch einmal zu diesem Zärtlichen. Wir werden noch ein paar Mal darauf zurückkommen, glaube ich, bei Love. Aber man könnte ja, es gibt ja auf YouTube diese Supercuts zu manchen Regisseuren, wo halt so ihre schönsten Momente zusammengefasst sind. Gibt es zu jedem tollen Regisseur, der so Fans gemacht haben oder Filmwissenschaftler. Und man könnte bei Noé einen Supercut machen, wo man nur seine schönen, warm ausgeleuchteten Szenen zusammenschneidet. Die Szenen aus Enter the Void, aus Love, aus verschiedensten Filmen, Vortex, der Anfang, wo das alte Paar am Balkon sitzt. Also man könnte diese ganzen Momente locker zu so einem 15-minütigen Supercut schneiden, ganz ohne Provokation, weil das ist ihm offensichtlich auch sehr wichtig.
Christian, soll ich was sagen? Im Ansatz gibt es sowas schon. Ich habe heute auf YouTube genau so einen Zusammenschnitt gesehen, wo fast ausschließlich diese schönen Szenen zusammengeschnitten wird. Und das ist ein ganz anderes Bild, das man plötzlich von diesem Regisseur bekommt.
Ich möchte aber, bevor wir zu Love kommen, und vollkommen berechtigt und passt ja auch jetzt ideal, möchte ich noch einen kleinen Downer einbauen. Der gar keiner ist. In den Szenen gegen Ende von Irreversibel, die also in der Handlung zeitlich davor spielen, gibt es ja die Szene, wo die beiden, also Vincent Cassel, Monica Bellucci, aufwachen, ungeheuer intim, miteinander rumalbern, sich gegenseitig so anpusten, anspucken, man weiß es nicht genau, eigentlich so kindliche Bettspiele machen, die einfach in einer vertrauten Beziehung, wo Begehren selbstverständlich ist und so weiter, so fast eine rituelle Rolle spielen. Und dann gibt es etwas, was aber in dem Film ja elementar ist. Er fragt sie, ob sie Analsex haben können. Und sie lehnt das dann ab. Ja, und sie findet das auch total abwegig in dem Moment. Und das scheint ja für sie diese romantische Annäherung auch zu beenden. Also das ist etwas, was für sie fast wie so ein Realitätseinbruch dann darstellt, während es für ihn tatsächlich ein Ausdruck von authentischem physischen Begehren dann auch ist, mit Sicherheit. Nur der Clou ist ja, wir haben ja vorher schon einen Club gesehen, der Rektum heißt, der ein primär schwuler Lederclub ist, in dem witzigerweise in einem Cameo auch Gaspar Noé masturbierend zu sehen ist und wo eben Fisting, Analfisting eine Rolle spielt und erzwungener, also nicht konsensueller Analsex. Dann gibt es in der Vergewaltigungsszene natürlich die Szene, wo er sie auch anal vergewaltigt. Das wird zumindest nicht gezeigt, aber diskutiert. Das wird gesagt. All diese Dinge sind natürlich ein Modell, das zurückgeht auf Schriften von Marquis de Sade, der sagte, also eigentlich ist ultimative, pure Sexualität nur auf eine nicht fruchtbare, nicht vervielfältigende Weise denkbar, also niemals vaginal, sondern immer anal oder oral. Und das wäre etwas, also und er sagt ja dann soweit, also der Samen muss verschwendet werden, am besten in einer heißen Pfanne. Und diese lebensfeindliche, fortpflanzungsfeindliche Philosophie ist der ultimative Protest gegen Gott. Ja, also man darf nichts tun, was Gott gefällig ist. Das ist die Logik von Marquis de Sade. Das greift dann Georges Bataille wieder auf in die Geschichte des Auges, seiner Kurzgeschichtensammlung, seiner erotischen. Und die wiederum taucht natürlich auf als Quellenliteratur in neben dem Fernseher von Climax zum Beispiel. Also all diese Bezüge sind etwas, die wie so ein, ich will es nicht Gift nennen, aber die wie so eine, ja, also so eine Substanz, so eine Infektion sich auch durch die Elemente der romantischen Szenen ziehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu drastisch weit gedacht, aber ich meine das schon ernst. Also ich denke, dass das schon auch bewusst dazu so ein Kontrapunkt ist.
Ja, er erzählt ja auch in der Romantik immer auch von der Unvereinbarkeit sozusagen, jetzt keine Ahnung, der Geschlechter oder dieser Protagonistinnen und Protagonisten. Also das flackert dann immer so auf. Das hast du sehr gut, finde ich, jetzt auf den Punkt gebracht oder beobachtet. In dieser Idylle, in dieser Wärme, in diesen schön ausgeleuchteten, oft Flashback-Szenen, flackert dann trotzdem immer sowas auf. Also bei Love, auf dem wir dann zu sprechen kommen, flackert das sehr oft auf. Da sagt dann eine Figur einen falschen Satz und die andere ist verstimmt. Also er zeigt die Idylle. Es ist nicht diese Idylle, wie man sie aus Filmen der 70er kennt oder vielleicht noch aus Rom-Coms, wo dann alle durch die Blumenwiese tanzen und sich Gänseblümchen in die Haare stecken und sich im Weichzeichner küssen. Diese Idylle ist
es nicht. Was guckst du für Filme?
Es wurde mir gesagt, dass das so dargestellt wird in Hollywood-Filmen. Aber ich wollte es jetzt nur drastisch ausdrücken. Ja. Es ist eine sehr, sehr am Kitsch nahe Idylle. Und da bin ich auch anfällig dafür, muss ich sagen. Aber es ist keine ungebrochene. Also genau mit solchen Dingen, die du erwähnt hast, bricht er das und bringt auch sozusagen die Geschlechterverhältnisse rein.
Ich würde das sogar anders noch unterstützen. Diese Antinatalitätsphilosophie zieht sich ja durch alle Filme hindurch. Wir haben einen in Menschenfeind, ihn, der seiner schwangeren Freundin in den Bauch tritt. Wir haben ihn irreversibel, ja auch eine Schwangere, die vergewaltigt wird. Wir haben in Enter the Void eine Abtreibung, die vorgenommen wird. Wir haben in Love die Thematisierung von Abtreibung und von Kinderkriegen und daran verzweifeln, jetzt doch Vater geworden zu sein. Wir haben in Climax eine Szene, in der einer schwangeren Frau in den Bauch getreten wird. Das zieht sich durch all seine Filme durch. Diese Furcht vor der Fruchtbarkeit und quasi vom Körper oder von der Natur geschlagen zu werden und eben nicht mit der Moral zu gewinnen, weil Moral bedeutet ja immer auch Freiheit zu haben. Noé ist sicherlich kein queerer Filmemacher, der hält schon fest an Männer und, also der Unterscheidung von Männern und Frauen, ganz klar. Das macht ihn, glaube ich, auch für einige derzeit so ein bisschen unsympathisch, dass er das macht. Und die Männer kommen dabei aber als die triebhafteren und die animalischeren auf jeden Fall vor. Also er würde schon sagen, die Gewalt und das sexuelle Vergehen beginnt beim Mann. Also Frauen spielen in seinen Filmen durchaus eine andere Rolle, oder täuscht mich das?
Na, das täuscht dich nicht, aber Enter the Void ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Ich habe mir, verzeiht mir jetzt die kurze Eitelkeit, aber es passt einfach zu gut. Ich habe mir eine alte Kritik, die ich damals verfasst habe, einfach um meine Gedanken wieder zu fassen, die ich damals hatte, zum Film ausgedruckt. Und ich zitiere jetzt eitlerweise einen kleinen Satz, der aber direkt zu dem passt, was du jetzt gesagt hast. Als Fazit von Enter the Void: eine stellenweise sehr zärtliche Hymne an Wärme und weibliche Energien ist dieser Film, eine Reise zurück in den Mutterleib, eine höchst spirituell aufgeladene Todesreflexion, die dennoch der Religion und billigen Esoterik-Klischees ausweicht. Also in dem Film allein diese Wiedergeburt quasi durch die Frau oder durch die Schwester, hatte ich jetzt auch beim Wiederansehen vor ein paar Tagen das Gefühl, der ist ein bisschen anders, aber generell, glaube ich, liegst du richtig.
Also ich will noch darauf hinweisen, dass zumindest transsexuelle Figuren bei ihm vorkommen. Also sowohl am Beginn von Irreversibel ist es so, dass ja transsexuelle Prostituierte da sehr gewalttätig auch von den beiden männlichen Protagonisten angegangen werden.
Mhm. Ja.
Und das wird auch ausgestellt. Also ich glaube, die eine bekommt sogar, wird da so zum Teil entkleidet, so dass man das sieht. Und dann gibt es in Climax natürlich auch so Transgender-Elemente, so ein Spiel mit Queerness und sowas, ne? Also zumindest was Kleidung und Gestik und Proxemik
betrifft. Das stimmt.
Also ja. Für ihn ist das, weil er ja auch aus diesem performativen Schauspiel-Techniken-Kontext dann schöpft. Und da ist Climax natürlich der ultimative Film, also ein Schauspielerfilm, ein Ensemblefilm auch. Da ist es natürlich so, und Tänzer auch, ne? Eben Tänzerfilm.
Es ist vor allem ein Tänzer, genau. Tänzerinnenfilm.
Und da spielt das eben an sich eine Rolle. Aber man, seine ein, ich würde so weit gehen zu sagen, seine Haltung dazu ist uneindeutig. Und diese Uneindeutigkeit ist heute schon in gewissen queeren Kreisen tatsächlich unpopulär. Ja, also das heißt, da wird tatsächlich implizit verlangt, das eindeutig in ein positives Licht zu rücken, weil ja auch die Idee der Transgression ist ja jetzt utopisch neu gedeutet in der neuen queeren Variante. Da geht es nicht mehr um das Verschmelzen von Sexualität und Tod, wie wir das in Batailles transgressiver Philosophie haben und wie wir das tatsächlich auch bei Noé ja eigentlich haben und auch bei Grandrieu und überhaupt allen, das sage ich jetzt mal so, Christian und ich sind ja ungefähr aus dieser Generation und wir haben ja solche Sachen, wir sind damit ja aufgewachsen, also Cinema of Transgression, Lydia Lunch, Richard Kern, das sind ja alles auch Inspirationen für Gaspar Noé. Oder
das sind definitiv Inspirationen für ihn, da liegst du komplett richtig. Also ja, hundertprozentig. Also ich glaube, das hat er alles verfolgt. Also eben ganz am Anfang wurde ja schon gesagt, zwischen Genre und Arthouse, also zwischen diesen Dingen, genau zwischen den Stühlen. Und ich glaube, er ist mit beiden aufgewachsen und referenziert sozusagen beide Welten dauernd. Und auch das ist schon vielen suspekt.
Genau, und vor allem, weil er sich dann scheinbar ja auf die Seite stellt von solchen zwiespältigen oder sogar negativ konnotierten Figuren wie In Soi Contre Tout und auch Irreversibel, also Marcuse ausgerechnet, Vincent Cassels Figur, ist ja eigentlich so ein homophober, ultra-aggressiver Typ, der alle Will Smithen will und so weiter, ja, um das mal so modisch, wahrscheinlich versteht man das in einem Jahr schon nicht mehr, also der sich gewalttätig äußert, auch um seine, quasi, er ist ja gescheitert als Beschützer, da sieht er sich selbst in seiner Rolle als Versager und muss das dann quasi umdrehen, wird dann aber selbst zum Opfer einer schwulen, analen Vergewaltigung, bekommt den Arm gebrochen, das sind auch alles so Dinge, also so symbolische Kastration also all diese Dinge, es gibt ja eine Feindlichkeit auch, ich sage jetzt nicht, von wem der Spruch kam, aber eine französische Intellektuelle sagte, Gaspar Noé interessiert sich nur für sein eigenes Arschloch. Ich teile diese Meinung ausdrücklich nicht, aber ich meine, es gibt diese Perspektiven.
Ja, und er arbeitet sich in einer gewissen Form von Männlichkeit halt massiv ab. Also um direkt anzuknüpfen, es gibt ja auch in Love die Szene, wo Elektra ihren Freund Murphy, glaube ich, in einen Swingerclub oder ein Bordell mitnimmt und ihn dann mit einem Transsexuellen konfrontiert und möchte, dass der auch einbezogen wird in das Liebesspiel. Und Murphy gibt völlig auf und sagt, er kann das nicht, er muss jetzt gleich flüchten und so. Also da wird die Figur Murphy auch speziell auf eine Waagschale gelegt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Szenen sehe, also Gaspar Noé selber ist schon so ein Freigeist, der sich aber trotzdem mit dieser Männlichkeit auseinandersetzt. Hm. Ich hatte auch bei diesem einen Treffen, das hatte das Gefühl, da war er unglaublich melancholisch, aber gleichzeitig mit dem Typen möchte ich gerne eine Nacht durchmachen. In Paris, in Clubs, am nächsten Tag gibt es wahrscheinlich sehr viel Kopfweh, aber Gaspar Noé ist schon auch, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch ist, also Ende 50, glaube ich, aber er ist auf jeden Fall jemand gewesen, der sich ewig in Clubs herumgetrieben hat, der wahrscheinlich in ganz vielen Darkrooms Zeit verbracht hat. Also all das, was diese Filme zeigen, in dem Fall, das kann einem völlig gleichgültig sein natürlich, aber in dem Fall, glaube ich, wurde es auch gelebt. Also da sind ganz viele autobiografische Bezüge auch noch drinnen.
Ja, absolut. Die Szene, auf die du dich beziehst, ist super spannend in dem Kontext, weil es ja vorher eine Szene gibt, wo sie in einem Pornoladen sind und Elektra zu Murphy sagt, manche sind aber wirklich pervers oder so, ich krieg's nicht ganz hin, oder sind krank in ihrer Sexualität. Und dann sagt er, er sagt dann, nein, sind die nicht, sondern sie sind mutig, sie erkunden quasi ihr Leben. Und dann ist ausgerechnet er beim Erkunden derjenige, der dem nicht standhält. Also es wird schon auch damit gespielt und die Männer kommen ja dann nicht immer so gut weg. Das muss man ja schon mal sagen. Also wenn es ein Abfeiern wäre, dann würde die Figur des Fleischers in Menschenfeind irgendetwas Sympathisches haben. Aber die hat nichts Sympathisches. Es ist ein Hinabtauchen in Selbstzerstörung und Ambivalenzen und insofern finde ich das ein bisschen seltsam immer zu sagen, die Filme müssten irgendetwas propagieren. Wir als ZuschauerInnen und als KritikerInnen oder als FilmwissenschaftlerInnen haben ja die Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen und Fragen zu stellen und ich finde, beides ist möglich, auch ein anderer Transgressionsbegriff, Filme, die das anders erzählen, aber ich will auch weiterhin solche Filme wie Gaspar Noé so ein Kino haben, weil unsere Welt nun mal auch noch so ist und ich will die Chance haben zu begreifen, wie die französische in Anführungszeichen Unterschicht oder das Land oder die Vorstädte funktionieren und da gibt uns eben ein Film wie Menschenfeind einen Hinweis darauf.
Christian, wir müssen zu Love kommen. Bring uns doch mal ein bisschen in das Universum von Love hinein, wenn das okay ist.
Ich bringe euch am besten mit einer Anekdote hinein. Eine Anekdote, die sich ein bisschen rauskristallisiert hat in den letzten Jahren, weil ich mit verschiedensten Menschen über den Film immer wieder gesprochen habe. Ich erinnere mich an die Pressevorführung von Love. Einige vereinzelte Journalisten sitzen im Wiener Gartenbaukino mit 3D-Brillen und da waren fast nur Männer. Und neben mir ist auch ein Kollege gesessen, ein sehr guter Freund und auch Cinephiler. Und als der Film aus war, gingen diese Männer aus dem Kino und auch der Kumpel da von mir und ich und wir waren bedrückt. Wir waren von der Melancholie des Films und von der Erzählweise wieder mal rückwärts erzählt, wie in Irreversibel. Ja, das hat uns wirklich berührt. Und dann habe ich mit verschiedenen Frauen über diesen Film gesprochen. Und bei der ersten Meldung noch von einer guten Bekannten habe ich dann so gewundert. Sie hat gesagt, ich bin aus diesem Film gekommen und ich war so horny, ich wollte sofort in einen Club und einen Mann aufreißen. Und dann haben wir gedacht, puh, die hat eine spezielle Sicht auf diesen Film, die hat die Melancholie ausgeblendet. Und dann hat mich das so interessiert, dass ich immer wieder Frauen gefragt habe nach Love und nach der Reaktion. Und es kam immer diese Reaktion. Ich deute das jetzt nicht, ich stelle das völlig wertfrei hin, aber es war für mich eine wirklich interessante Beobachtung. Ich sage jetzt einmal 5 gegen 5 circa, die ich befragt habe und 5 Männer haben gesagt, der Film hat sie melancholisch gemacht, weil es auch um die Unmöglichkeit der Liebe geht in gewisser Weise oder um die Momenthaftigkeit der Liebe. Und alle Frauen waren von diesem Film irgendwie stimuliert, also diese Begriffe sind auch gefallen. da habe ich mich dann gefragt, liegt es da vielleicht an einem gewissen Pornokonsum? Liegt es, dass dieser Film sozusagen das, was man im Porno ja noch immer sucht? Natürlich gibt es da schon entsprechende Filme, aber diese sozusagen mit einer etwas weiblicheren Sichtweise. Ich mache das jetzt gar nicht verpacken in irgendwelche Begrifflichkeiten, aber ihr wisst ungefähr die Richtung, die ich meine. Auf jeden Fall, diese Reaktion hat mich sehr interessiert über die Jahre.
Ist es nicht ein Film über männliche Melancholie und über weibliche Lust? Ich habe den Eindruck, dass sowieso das Label des Pornografischen bei diesem Film, also es ums ganz kurz jetzt reinzuschieben in die Mitte nochmal, um was es eigentlich geht, weil das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, das ist aber relativ schnell erzählt. Es geht um einen Mann, der am 1. Januar aufwacht. Wir wachen mit ihm auf in einer Beziehung, die er führt mit einem Kleinkind, und die Mutter seiner Ex-Freundin hat ihm aufs Telefon gesprochen und gesagt, dass eben die besagte Elektra seit 2 Monaten verschwunden sei. Und er ist sehr unzufrieden in der Situation, in der er ist, mit dem Kind und mit der Frau, und fühlt sich nicht wohl und hat wohl auch so ein bisschen Speck angesetzt. Das wird in einer Szene auch so beschrieben. Also man sieht dann auch so diesen bisschen kugeligen Bauch. Und er beginnt sich zu erinnern. Er beginnt sich zu erinnern an diese Liebesgeschichte, durch die er unter anderem auch seine jetzige Frau kennengelernt hat. Und es ist eine Geschichte über Liebe, über Körperlichkeit, über Sex, über Clubs, über Leidenschaft, über Streit, aber auch eben über die Unmöglichkeit. Und es gibt ja schon diesen einen Satz in dem Film, dass er zu sich selber sagt, er erinnert sich durch seinen Schwanz an diese Beziehung. Ist es ein Film über männliches Erinnern? Und vielleicht ist das die Erklärung?
Das kann durchaus sein, aber es gab halt eine unglaublich starke weibliche Affinität, wenn ich jetzt eben von 5, 6 befragten Personen ausgehe, weibliche Affinität auch zu der Ästhetik des Films, also zu fast allen Elementen, und dieses super traurige Element wurde da ein bisschen ausgeklammert, aber du liegst, glaube ich, vielleicht schon richtig mit deiner Einschätzung, ja.
Also ich möchte ganz kurz ergänzen, was viele Leute nicht wissen, weil es ich erkläre gleich warum. Ich habe ja einen Audiokommentar zur DVD und Blu-ray des Films eingesprochen. Kennt den jemand von euch zufällig?
Leider nicht.
Also das heißt, die meisten Leute werden irgendwann mal gesehen haben, auf der DVD steht Audiokommentar, aber selbst im Menü ist mein Name nicht erwähnt. Das suggeriert natürlich, das suggeriert, dass Gaspar Noé seinen Film kommentiert hat, weil man ja immer erstmal davon ausgeht, der Regisseur kommentiert das. Und ich weiß bis heute nicht, warum das Label das weggelassen hat. Ich weiß nur, dass ich relativ wenig Zeit hatte und quasi auf eine Promokopie diesen Kommentar, da war ich noch in der Wohnung in Berlin, habe den so auf so ein Diktiergerät gesprochen fast. Und es war unheimlich schwer, diesen Film zu kommentieren, weil er eben diese affektlastigen Momente hat, aber auch, weil er diese bleierne Melancholie hat. Also für mich ist es ein Film, der erfordert erstmal, dass man eben mit diesen affekten Momenten der direkten Hardcore-Darstellung natürlich irgendwie sich arrangiert und sich auch fragt, okay, was macht das jetzt mit mir? Ja. Und gleichzeitig über Dinge reflektiert, die der Film anstößt. Und dann ist das, was bleibt, wie du ja auch, oder wie ihr beide eben auch schon sagtet, diese Unmöglichkeit des Zusammenkommens. Also die Leidenschaft verschmelzen zu wollen, eins zu werden, das beschreibt ja auch Bataille in L'Erotisme, ja, also in seinem Buch über die Erotik heißt es auf Deutsch, der heilige Eros hieß es früher. Dass Sexualität immer als Brücke zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip, zwischen Yin und Yang, funktionieren soll, aber irgendwie nicht funktionieren kann. Ja? Und das ist ja quasi die Idee, dass diese Verschmelzung eigentlich erst im Tod stattfinden kann, im Gemeinsamen, im Liebestod, wenn man so will. Und das ist eigentlich ein Motiv, das durchzieht den Film als Möglichkeit, die aber nie so richtig eingelöst wird.
Murphy sagt es ja an einer Stelle auch wortwörtlich, er nimmt ja das Opium, das sie ihm gibt, also und sagt, das nimmst du einmal, wenn ich nicht da bin und du es ganz dringend brauchst, aber ich dir nicht helfen kann. Und dann sagt er, ich nehme jetzt sie in mir auf. Also es geht schon um dieses Begehren, dass man jemanden so sehr liebt, dass man eins werden will, dass die Körper ineinander gehen. Aber was auffällig ist in der Form, wenn man nochmal auf die Frage zurückgeht, warum eventuell, wenn wir von dieser nicht, von dieser Umfrage, von der Fuchs'schen Umfrage ausgeht.
Ich musste die einstreuen, sorry.
Ja, ist schon klar.
Nee, das ist ja durchaus spannend. Ich finde nämlich schon, dass der Film eben etwas anderes, also nicht pornografisch ist in dem Sinne, weil er ja all die Muster, die man aus der Mainstream-Pornografie kennt, unterläuft, indem er nur Tableaus aufzieht. Die Sexszenen sind ja fast gefilmt wie klassische Malerei. Wie er die Körper inszeniert. Es ist bei Weitem nicht so, dass es nur von der männlichen Perspektive aus geht, sondern die spielerische Ebene kommt auch durch sie mit hinein, dass sie eben auch bestimmte Dinge einfordert, dass es eben nicht nur penetrativ, also nicht nur Penetration gezeigt wird, sondern andere Formen der Stimulation, der beidseitigen Masturbation, auf eine Art und Weise, die nicht heranzoomt, die die Menschen ganz lässt, und wenn überhaupt, dann wird eher das männliche, also der Schwanz in den Vordergrund gestellt. Das weibliche Geschlecht wird sehr dezent im Hintergrund gehalten.
Ja, und also, ich kann direkt jetzt dazu vielleicht zwei Zitate von Gaspar Noé einbringen, die er im Interview damals mit mir gesagt hat. Das war so ein 20-Minuten-Interview zum Film Love in Paris, und ich habe mir ja ein bisschen so einen Hooligan erwartet. Ich bin genau, obwohl ich ihn von Anfang an total schätze, auf diese Presseklischees vielleicht ein bisschen reingefallen, und dann war da halt ein super netter, sehr höflicher, freundlicher Typ, der aber auch melancholisch wirkte, was daran lag, dass 3 Tage vorher einer seiner besten Freunde gestorben ist bei einem Unfall. Und er war noch unter dem Eindruck dieser Situation. Und ich lese vielleicht diese 2 Zitate des Übersetzten vor, die aus dem Interview direkt stammen. Er hat damals gemeint, ich wollte einen traurigen, erotischen Film machen, aber auch vom Suchtcharakter der Liebe erzählen. Also beides gleichzeitig. Und dann hat er gemeint, ja, du wirst abhängig von der Liebe. All diese chemischen Substanzen jagen durch dein Hirn, Serotonin, Endorphine, Dopamine. Sie sind schuld, dass du mit dem Geruch einer Person und deren Energie verknüpft bist. Die Idee des Verliebtseins alleine macht dich stoned. Wenn dann die Beziehung zerbricht, endest du wie ein Junkie ohne Stoff. Und das war die eine Bemerkung, die eigentlich jetzt sehr auf der Hand gelegen ist. Gleichzeitig hat sie mich damals, das ist doch schon wieder ein Weilchen her, dazu getrieben, dass ich mir wirklich auch Bücher gekauft habe über die Chemie der Sexualität und über diese rein wissenschaftliche Annäherung, also dass quasi die Biochemie eine größere Rolle spielt als jetzt geistige Affinitäten oder als Attraktivität von außen. Und der eine Punkt, und der andere Punkt war dann halt dieser Tod seines Freundes, und ich habe dann Love in einen Kontext mit Irreversibel gestellt im Interview, und darauf meinte er halt, alles im Leben ist unsicher, Unfälle passieren ganz plötzlich. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendetwas für immer bewahren könnte oder dass irgendeine großartige Erfahrung nicht doch aus meiner Erinnerung gelöscht werden könnte. Und dann hat er selber den Satz gesagt, die Zeit erschafft oder zerstört alles.
Jetzt müssen wir hier enden, ne?
Die Zeit zerstört alles, auch diesen Podcast. Es sind zwei ganz tolle Zitate. Mhm. Ich mag das erste ganz gerne, dass er eben damit auch ein bisschen die Ästhetik aufgreift von seinem Film. Also wenn Murphy dann in dieser Badewanne sitzt und in der Tat etwas von einem Junkie hat. Und der Liebeskummer wird ja auch mitunter jetzt von Psychologinnen immer als ein wirklicher Schmerz, als eine Verletzung beschrieben, also der sehr, sehr tief geht. Insofern ist das schon sehr klug, was er sagt. Das ist nicht einfach so leicht, darüber hinwegzukommen. Also auch wenn man jemanden verliert, wenn ein Partner stirbt, dann sind das Traumata, die ganz tief gehen. Und davon, was die Liebe in einem positiven Sinne auch anrichten kann, davon erzählt der Film auf eine ja doch auch für seine Verhältnisse zurückgenommene Art und Weise. Also wenn man nämlich davon ausgeht, und das hast du auch gerade so ein bisschen angedeutet, Christian, du hast einen Hooligan erwartet. Auf jeder DVD oder jeder Ankündigung oder neue Film des Skandalregisseurs Gaspar Noé. Und dann kommt Love. Und ja, man sieht echten Sex. Aber dass das 2015 noch so ein Riesenskandal war, der wurde ja in Deutschland fast vollkommen verrissen, wunderte mich dann schon, weil er eigentlich wunderschöne Bilder dafür findet. Also es sind sehr schöne Sexszenen, die er filmt. Und ich kann mich an Überschriften erinnern, dieser Film sei, oder der Film sei ein auf Film gebanntes Kondom oder so. Der sei lustfeindlich. Und das wundert mich total aus heutiger Perspektive.
Ja, deswegen habe ich die kleine Umfrage ins Spiel gebracht, zu diesem Vorwurf der Lustfeindlichkeit. Na, es stimmt total, was du sagst. Also es ist wunderschön gefilmt. Es ist auch drastischer Gegensatz zu, es gab diese Welle im Arthouse-Kino, vor allem in den 90er Jahren und frühen Nullerjahren. Ganz wertvoll als Filme wie Romance oder Baisemoir, da gab es einige Filme, die sozusagen Kunstfilme waren mit dezidiert ausgestellten Sexszenen, die man sonst nur in der Pornografie findet. Und was diese Filme vereint hat, ganz egal von ihrer Qualität abhängig, ist, dass der Sex selber sehr trostlos, erschreckend, also nie so lustvoll gezeigt wurde, auch nie ästhetisiert in irgendeiner Form. Und da geht ja Noé in die komplett gegenteilige Richtung.
Also ich finde, man muss ein paar Dinge, damit kein verzerrtes Bild von dem Film entsteht. Und also wie gesagt, ich habe mich zu der Zeit sehr intensiv mit dem Film beschäftigt. Ich hatte auch ärgerliche Begegnungen und Gespräche, die genau aus dieser Richtung argumentierten. Also dass der Film so oder so sei, das wurde ihm unterstellt. Ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen, dass ich jetzt besonders viele weibliche Zuschauer kenne, die den Film schätzen und positiv kommentiert haben. Aber das mag auch ein bisschen immer davon sein, in welchem Kontext man das dann thematisiert. Was ich sagen möchte ist, ich fand zum Beispiel die Clubszene, diese Swinger-Club-Szene, bemerkenswert, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja zur Musik von Assault on Precinct 13, das genau. Titelthema des John Carpenter-Films, was ja, stimmt, was ja einen totalen Kontrapunkt eigentlich darstellen würde. Ich sehe das nicht so, aber auch genau aus dem Grund, weil ich da wieder diese Ambivalenz erkenne, die auch den Transgressionswillen, und ich meine jetzt den alten Begriff der Transgression, wieder herbeiführt, dass also quasi die Musik zu einem Film, der eigentlich aus zwei zentralen Massakern besteht, dass das quasi der Soundtrack für eine Szene ist, in der Begehren und Vitalität eigentlich thematisiert wird. Und dann genau die starken Bezüge zu Taxi Driver, dass Murphy, der ja irgendwie auch an Murphy's Law erinnert, also quasi alles, was schief gehen kann, geht schief und solche Dinge, das schwingt da alles mit, dass er diese M65 Jacke aus dem Vietnamkrieg trägt, die unglaublich vorbelastet ist. Also nicht nur Taxi Driver, das ist ja auch in Im Jahr des Drachen Mickey Rourke trägt die, oder John Rambo natürlich in First Blood, ja. Also das ist eigentlich ein richtig ikonisches Stück und der Film reiht sich dann dort ein. Und das wollte ich dich fragen, Christian. Der Murphy hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein Birth of a Nation Plakat in seinem Zimmer hängen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
Das ist mir gar nicht aufgefallen, da erwischst du mich jetzt kalt. Ja. Das ist mir nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also viele andere Referenzen schon. Ich wollte jetzt sogar sagen, direkt an dich anschließend, das ist das Einzige, was ihn mit jemandem wie Tarantino verbindet. Also das sind gegensätzlichste Welten. Aber die Gemeinsamkeit ist, dass vielleicht dieselbe Generation, eine Generation, die eben aufgewachsen ist mit Popkultur, mit Filmen, mit Musik. Und das ist alles reingepackt, nur hat Noé ganz andere Referenzen. Die amerikanischen, die angloamerikanischen, da kommt aber auch Japan dazu und asiatische Kultur, da kommt das ganze Europäische, der Existenzialismus dazu. Diese Referenzen hat Tarantino nicht, aber das Vollstopfen mit Referenzen, das verbindet sie beide schon ein bisschen.
Es gibt noch das, was anderes, was hier, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Noé spielt ja eine wesentliche Rolle in dem Film selbst als Schauspieler. Was ich nie verkraftet habe, dass er dort mit einer Perücke eine Figur spielt, eines Galeristen, der Noé heißt. Und der Konkurrent auch noch ist. Ja, also so der Liebeskonkurrent.
Ja, das ist die andere Seite. Also Humor hat er ja auch. Da haben wir nicht gesprochen noch drüber. Und, ja. In demselben Interview, in dem diese Aussagen gefallen sind, die ich vorgelesen habe, die ja wirklich sehr tief gehen, in demselben Interview, muss man sagen, ist auch vorgekommen, habe ich über das Casting gesprochen und ich habe ihn angesprochen, wie er zu den Schauspielern kam, zu der weiblichen Hauptdarstellerin, vor allem weil Carl Klusman, der den Murphy spielt, der hat inzwischen ja so eine kleine Mini-Karriere in sehr tollen Serien und Filmen, auch bei Winding Refn und Alex Garland und Co. Aber die Frauenfiguren und auch die ganzen Extras, und er hat gesagt, er ist ein Pariser Clubs, er hat die Leute angesprochen, die kennen ihn eh als Gaspar Noé, und er hat halt dann das Casting auf der Toilette gemacht, bei den Männern und den Frauen, und wollte halt wissen, auch wie die Genitalien aussehen, er wollte wissen, ob die Schamhaare haben oder nicht, weil das war für ihn sehr wichtig, als 70s-Kind sozusagen. Und allein die Idee, sich Gaspar Noé in so einer Bomberjacke in einem Techno-Club vorzustellen und er macht da Schamhaar-Casting, das ist halt die andere Dimension dieses Regisseurs neben dieser
unglaublichen Ernsthaftigkeit. Ist das schon ein MeToo-Fall jetzt?
Das ist jetzt beinahe ein MeToo-Fall, aber das war alles extrem einvernehmlich, muss man sagen.
Ja, das glaube ich.
Das passt auch insofern, als dass natürlich dieser Murphy auch Regisseur ist, seinen Lieblingsfilm auch den Lieblingsfilm von Gaspar Noé ähnelt. Das ist ja auch ein Film, der sehr selbstreferenziell ist. Und dann taucht er selber natürlich auch noch auf. Und dann, ich würde schon auch sagen, es ist ein bisschen auch sich drüber lustig machen über so eine Psychoanalyse. So einen Film zu machen, der so persönlich ist und es gleichzeitig irgendwie ironisch zu brechen. Das wurde dem Film ja auch vorgeworfen. Er sei so eine Nabelschau, und das passt dann auch vielleicht dazu, dass Gaspar Noé sich nur für sein eigenes Arschloch interessiert. Hat mich irgendwie nie gestört. Ich fand das eigentlich sehr charmant und sehr gebrochen. Der nimmt da ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Hat mir immer eigentlich imponiert. Und ich finde diese Szenen mit dem Galeristen auch irgendwie sehr amüsant, wenn man ihn dann entdeckt und herausfindet, dass er das ist. Was interessant ist, weil du gesagt hast, der Glucksmann hat eine Karriere, die weibliche Hauptdarstellerin ja eher weniger, die hat er nur noch in Jessica Forever, glaube ich, gespielt. Das ist etwas, was sich irgendwie ein bisschen durchzieht. Es gibt ja noch den 9 Songs von Winterbottom, wo die weibliche Schauspielerin, mir fällt ihr Name leider, also die weibliche Schauspielerin, meine Güte, die Schauspielerin nie mehr einen Fuß auf den Boden bekommen hat, weil sie echte Sexszenen gespielt hat.
Ja, das macht Sinn, dieser Sexismus. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Aomi Miyok heißt sie, die Darstellerin, wenn ich es richtig, halbwegs richtig ausspreche, aus Love, und ich finde die ganz toll und hätte gern wieder in einem Film gesehen, aber ja, ist wenig aufgetaucht, und wie gesagt, Carl Glusman in regelmäßigen Abständen bei eigentlich ziemlich guten Filmemachern.
Und ihr wisst ja eigentlich, dass der Film in Deutschland fast eine Zensurgeschichte gehabt hätte.
Nein.
Okay, nein. Dann erzähle ich das mal. Ich musste nämlich ein Gutachten schreiben. Das ist einer der Filme, ich habe ja mehrere vor Gericht verwendete Gutachten für Filme geschrieben. Und peinlicherweise, das nehme ich jetzt mal so als Pointe vorweg, Salo ist der Film, der mir nicht gelungen ist bisher. Aber gelungen ist mir unter anderem Love. Und zwar ging es um folgende Stelle. Es ging um den Vorwurf der Kinderpornografie nach deutschen Gesetzen, dass nämlich die Darstellerin darf nicht unter 16 Jahren sein, auch nicht, wenn sie in Realität älter war, aber eine unter 16-Jährige spielt. Das nennt man Anscheinsminderjährigkeit in Deutschland. Christian, das ist für dich jetzt total neu, weil du bist ja Österreicher, und deswegen betrifft das Österreich halt nicht, weil Österreich ja keine solche Zensur hat, ne? Aber in Deutschland wäre es fast so gewesen, dass dieser Dialogsatz, wo sie sagt, als er fragt, wie alt bist du eigentlich, 16 in, was weiß ich, ein paar Wochen oder so, sagt sie. Also sie sagt eigentlich, dass sie unter 16 ist. Wobei man sich noch fragen muss, wie übrigens gezählt wird. Es ist ja so, dass in unterschiedlichen Ländern wird ja die Volljährigkeit ein Jahr früher oder ein Jahr später angesetzt, weil man das erste Lebensjahr bereits als 1 zählt. Ja, das ist mir auch in der Videothek damals, als ich in der Videothek gearbeitet habe, wurde das super ernst genommen, dass das nach deutschem Zählweise ist und nicht, es gibt andere Länder, die das anders nehmen. Also da ist es immer ein Jahr jünger. Ne?
Mit welchem Argument hast du es dann durchgebracht?
Das Argument war, dass ich sagte, der Film steht in einer Tradition mit anderen Filmen, die eben Sexualität im Zusammenhang mit Erwachsenen und Minderjährigen auf eine künstlerische Weise aufbereiten, wie unter anderem Lolita. Und wobei ich den Kubrick und den Adrian Lyne-Film dann thematisiert habe. Und er hat gesagt, es kann nicht sein, dass man einem Film quasi grundsätzlich als eine künstlerische Auseinandersetzung untersagt, die, zumal sie auch nicht negativ hier konnotiert ist. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, dass also kein Missbrauchsverhältnis oder sowas hier eine Rolle spielte. Auf jeden Fall ist es so, dass der Film dann als Kunstwerk ab 18 freigegeben wurde in Deutschland. Aber es war kurz in der Diskussion, erstens, ob er überhaupt freigegeben wird und dann, ob er nicht anders synchronisiert werden muss an der Stelle.
Was auf jeden Fall mit dem Film gelungen ist, glaube ich, und das kennt ihr vielleicht, obwohl das unterschätzt wird, in seinem Gesamtwerk der einzige Film sein von Noé, vielleicht Climax auch noch, dem das gelungen ist. Er hat eine jüngere Generation an Bord geholt, also nicht die Generation, die jetzt schon Carne und Seul contre tout gekannt hat. Und er ist, glaube ich, für eine jüngere Generation, ich sage jetzt mal vage den Begriff Millennials, aber das geht in beide Richtungen, Franz, das komplett aus, ist er vielleicht ein Schlüsselfilm geworden. Und ich hatte genau dieses Gefühl auch im Kino damals zu Vortex, ausverkaufte Vorstellung, lauter junge Leute. Das war ein bisschen so die Generation Love, die den Film vielleicht schon mit 14, 15 zu Hause angeschaut haben, muss nicht im Kino gewesen sein. Also dieses Gefühl ist da.
Da gebe ich dir vollkommen recht, weil jetzt, wo du das sagst, wird mir klar, stimmt, die Leute, die sich positiv zu Love geäußert haben, waren meine erst zwei, dritte Semester in Berlin, die den Film total positiv erlebt haben und auch als Vorbild betrachtet haben und die dann sich auf Climax gestürzt haben. Den fanden sie auch total faszinierend und das waren die Anfang 20-Jährigen, also um 20 rum.
Jetzt hat Gaspar Noé in fast jedem Film formalästhetisch etwas gewagt und teilweise auch Dinge zum ersten Mal so radikal durchgezogen. Also wenn wir jetzt von Vortex ausgehen, aber eben auch Enter the Void, auf diese Art und Weise eine POV-Perspektive zu erzählen, gab es vorher nicht auf diese technische Art und Weise. Wenn man mal überlegt, wie viel Special Effects in diesem Film sind, also diese ganzen Fahrten über Tokio sind am Computer generiert. Trotzdem hat Gaspar Noé einen fadenscheinigen Ruf oder wird nicht so wirklich ernst genommen vom Feuilleton und der Hochkultur. Das ist insofern interessant, als dass ich wage jetzt mal die These. Hätte Gaspar Noé zur selben Zeit gelebt wie Stanley Kubrick und hätte dort einen Film wie Enter the Void gedreht, wäre er genauso groß und wichtig wie Stanley Kubrick, der auch ein herausragender Formalist ist, dessen Filme unglaublich formalästhetisch durchdacht sind. Und das ist die große Stärke von Gaspar Noé. Was ist eure These dazu, dass er im Gegensatz zum Beispiel, jetzt wenn wir nur mal von Vortex ausgehen, Vortex kriegt einen sehr, sehr kleinen Kinostart wahrscheinlich nur, während Liebe, der ähnlich gelagert ist, ich würde trotzdem sagen, es sind zwei unterschiedliche Filme, aber ähnlich gelagert ist, einen breiten Kinostart im Arthouse-Kontext bekommt. Warum ist Gaspar Noé in der deutschsprachigen Kulturlandschaft so, warum wird er so kritisch gesehen?
Naja, wenn ich jetzt totale Stereotypen und Kulturklischees bemühe, vielleicht eben genau, weil diese lustvolle Dimension, darauf wollte ich eh schon ein paar Mal hinaus bei diesem Gespräch, diese lustvolle Dimension so im Vordergrund steht. Also mir fällt jetzt noch ein anderer Film von ihm ein, der bei mir einen besseren Eindruck sogar oder einen noch brachialeren hinterlassen hat als Climax. Es ist dieser, glaube ich, nur 50-minütige Film Lux Aeterna, ein Werbefilm eigentlich für Yves Saint Laurent, wo er ein recht fettes Budget für so einen Werbefilm bekommen hat und daraus einen kleinen Minispielfilm gemacht, der durchdreht, visuell auf allen Ebenen, aber trotzdem auch, wie bei Noé, immer was erzählt auch. Und das ist so ein Film wirklich, der Gaspar Noé Fanfilm schlechthin. Also bei seinen Fans vom ersten Stroboskop-Geflacker an rennt er damit offene Türen ein. Also ich habe diesen Film gefeiert, aber gleichzeitig ist es ein Film, glaube ich, wo man die Feuilletonisten oder Feuilletonistinnen immer noch total verschrecken kann, weil er sich eben so formal lustvoll auslebt. Und das wird in Deutschland, auch in Österreich teilweise, wo diese Trennung, sie existiert noch immer, die Trennung zwischen Hochkultur und Tiefkultur, nenne ich es jetzt provokativ, ja, die gibt's immer noch und da darf man das nicht. Da ist die Hochkultur halt streng und asketisch. Also es klingt so, als ob wir jetzt über die 60er oder 70er Jahre reden, aber es ist immer noch die Gegenwart. Und das Genre-Kino darf alles und ist wild und tobt sich aus, aber die Mischformen, die wir so lieben, Zulawski etc., viele, viele andere, die werden nicht so geliebt.
Also das finde ich den ganz wichtigen Punkt. Und das ist auch gut, dass wir zu diesem Punkt kommen, weil das Diskussionen sind, die in letzter Zeit wieder aufkommen, wenn es um Filme von Robert Eggers geht, um Filme von Noé, aber auch um vielleicht Dumonts letzten Film France und so weiter. Also ich denke, es gibt zwei Wahrnehmungsformen. Das eine ist die bürgerliche Mittelstandsbildungsbürger-Variante, die also quasi ein künstlerisches, anspruchsvolles Kino vorgibt zu schätzen und für die Michael Haneke in seinem strengen Formalismus der Gipfel ist von dem, was sie ertragen können. Aber im Endeffekt ist ja ein Film wie Amour total konventionell erzählt. Das ist ja kein Film, der wirklich radikale Entscheidungen trifft. Da muss man sagen, da ist ein Film wie Wolfszeit von Haneke wesentlich mutiger oder vielleicht Funny Games, weil er mit der Form andere Dinge anstellt. Und die andere Polarität, die du auch eben angesprochen hast, Christian, ist das puristische Genre-Fanpublikum, das so ein geradliniges, auch narratives Kino schätzt, das eben solide gearbeitet ist und Leute, das sind Leute, die schwärmen halt für John Frankenheim oder für die finden auch William Friedkin vielleicht noch gut oder so, aber es ist so, dass für die ist das dann schon wieder aufgeblasen, überhebliche, selbstdarstellerische und im Grunde, das kommt ja dann auch immer als Vorwurf, so gehypte Selbstdarstellung von solchen Künstlern. Und das ist dann ja auch immer verbunden mit dem Klischee des Französischen, ne? Also der französische Arthouse-Film, der zwar Genre-Mechanismen verwendet, Duchesneau fällt da natürlich drunter auch und auch vielleicht Claire Denis' Trouble Every Day und so weiter. Und das könnte man auch über Reffen und über Lynn Ramseys You Were Never Really Here sagen. Und das sind dann die Filme, ich meine, das sind die Filme, die uns interessieren. Das sind die Filme für Projektionen. Ja.
Absolut, das sind auch die Filme, die sich bei euch durchziehen, ganz klar.
Ja. Ja. Also es sind genau, und genau zwischen diesen Stühlen sitzen wir ja, und wir sitzen sehr bequem dazwischen, muss ich sagen, mittlerweile. Denn es gibt ja die Leute, die das auch schätzen. Ist ja eine, und wir danken ihnen und freuen uns über alle, die jetzt noch hier dabei sind jetzt. Wir sind alle eine große Kirche des wahren Kinos. Aber im Endeffekt, das ist jetzt nicht ganz unironisch gesagt, und das ist untypisch für mich, aber im Endeffekt ist es so, dass es zeigt sich in diesen Diskussionen, wie stark die Polaritäten sind. Und auch im Feuilleton, in der Kritik, in der etablierten Filmkritik gibt es so eine komplette Unfähigkeit, sich auf formale filmische Neuerungen und Visionen einzulassen.
Und du hast es ja schon sehr... Entschuldigung, dann ich bin still. Ja.
Nee, sag du.
Na, du hast es schon sehr früh verfolgt, weil ich erinnere mich, in meiner Diplomarbeit geht's auch, zum Thema Körperkino geht's auch genau um dieses zwischen den Stühlen. Und es gab damals, also das war so Anfang der Nullerjahre, relativ wenig Texte dazu. Und du hast ja dieses Buch Splitter mit herausgegeben, Markus, das genau im Titel das schon darauf anlegt, genau diese Filmemacher, und da würde ein Noé nachträglich, wenn man eine neue Edition macht, halt auch perfekt reinpassen. Ein Winding Refn, die würden da alle perfekt reinpassen, wenn es eine Neuauflage geben würde in diese Richtung. Aber es gibt eigentlich relativ wenig Texte dazu.
Ich glaube, aus meiner Perspektive ist noch was anderes wichtig. Das wurde nur so angedeutet. Also es hat, glaube ich, nicht nur was mit diesen Genre-Mechanismen zu tun und dass die einen, also das auch auf jeden Fall, also dass so John Carpenter wahrscheinlich für viele Genre-Fans deswegen so wichtig ist, weil er für so eine handwerkliche Perfektion steht, aber halt dann doch einfache Geschichten erzählt. Und der Elevated Horror ja dann immer, so wie man ihn nennt, dann immer unter Verdacht steht, dass das Style over Substance geht. Also man will, dass die Filme sehr gut aussehen und schön aussehen, und da haben einige Leute was dagegen. Ich glaube, das stimmt alles. Ich glaube, es gibt aber noch was viel tiefer liegendes, nämlich dass Film in Deutschland und auch in Österreich immer noch als Geschichten erzählen begriffen wird. Also Filme haben eine Geschichte zu erzählen. Und mir ist das gestern aufgefallen, als ich aus der Pressevorführung von The Northman kam, wo eine Kollegin, den Namen ich nicht mal kenne, deswegen muss ich nicht mal sagen, ich werde keinen Namen nennen, gemeint hat, sie versteht nicht, warum der Film so lang sei, der habe ja nichts erzählt. Also die Geschichte sei so dünn. Und ich hatte das Gegenteilige Gefühl, dass hier ein Film zu sich selber kommt oder der Film zu sich selber kommt, weil filmisches Erzählen ja visuelles Erzählen ist. Und ich mich ja immer frage, warum so viele Leute darauf abfahren, über Dramaturgie die ganze Zeit zu reden und über Geschichten. Und ich weiß, Drehbuchautoren sind wichtig, aber auch dort könnte man nochmal diskutieren, wie dort das Zusammenspiel eigentlich funktioniert, weil ein Drehbuch ja am Ende des Tages immer noch in Visualität übersetzt werden muss. Also mein Gefühl ist, Gaspar Noé erzählt den Leuten zu wenig und ist quasi so ein Angeber, der dauernd angeben muss mit der Form. Und kann man sich dem leicht entledigen, wenn man sagt, naja, dann ist halt noch so ein Ferkel, der die ganze Zeit irgendwie Sex zeigt oder dann so ein Brutalo der Gewalt bebildert. Und ähnliche Vorwürfe gibt es ja gegen Reven und gegen Lars von Trier, der sich ja dann mit, ich weiß, der Christian mag ihn nicht, aber Lars von Trier hat sich ja dann mit dem letzten Film The House That Jack Built ein bisschen dagegen gewehrt und hat gesagt, naja, dann erst recht. Dann haue ich aber wirklich mal auf den Putz und zeige Dinge, die man nicht so gerne zeigt. Also ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich wieder eine ganz, ganz alte Diskussion führen, nämlich was ist eigentlich filmisches Erzählen im Sinne von wie funktioniert das Kino und haben wir das eigentlich schon begriffen, wie es funktioniert? Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Absolut, ja. Da fällt mir nur ein Satz noch aus demselben Interview ein mit Noé, wo er gemeint hat, das Drehbuch von Love gibt's in dem Sinn gar nicht. Das ist ein fünfseitiges Treatment. Mehr gab's nicht. Und ich glaube, das trifft auch für ein, zwei andere eventuell seiner Filme zu.
Aber bei Irreversibel Love ist auch so.
Irreversibel ist ähnlich. Bei Love habe ich dezidiert die Aussage davon.
Climax auch,
ja genau. Also, ja.
Und ich glaube, Vortex hat auch nur zwei, drei Seiten. Er hat nämlich in einem Interview zu Vortex nochmal gemeint, er ist froh, in Frankreich seine Filme zu drehen, weil dort kann man sowas noch machen. Das stimmt, in Deutschland ist es unmöglich. Damit bekommt keiner, aber wirklich niemand mehr einen Film gefördert. Das ist ja die gute alte Geschichte, dass Wenders das noch irgendwie geschafft hat mit seinen Filmen. Da ist er mit zwei Seiten irgendwo zu den Förderern gegangen. Das ist mittlerweile möglich, selbst für Wenders. Du musst wirklich einen vollkommenen Antrag stellen. Und auch dort, also die Diskussion ist ja auch eine, die nicht geführt werden darf und nicht geführt werden will, weil zu viel Macht daran hängt. Ich halte das auch für extrem filmfeindlich, weil es so sehr von der Schrift und von der Dramaturgie, und die Dramaturgie kommt vom Drama und vom Theater und eben weniger vom Visuellen. Und ich halte da einen der grundsätzlich architektonischen Fehler des Fördersystems.
Und ich greife jetzt das Wort Architektur auf von dir und das, was du gerade gesagt hast, um das zu verstärken, im Vergleich dazu, dass es eben nicht so elaborierte Drehbücher gibt oder nur Treatments, wo ganz viel Handwerk sozusagen und Kunstfertigkeit drin steht, das sind die Sets in all diesen Filmen. Also die Räume bei Gaspar Noé sind unfassbar, also wirklich in all seinen Filmen. Nicht nur die Ausleuchtung, nicht nur die Art der Bilder und wie die aussehen und die Farbgebung, sondern auch die Räume. Also um bei Vortex kurz zu bleiben, da wurde beim Podiumsgespräch gefragt, in welcher Wohnung in Paris habt ihr da gedreht? Und das ist einfach, es muss eine Wohnung sein von so einer Figur, wie sie im Film gezeigt wird, der Argento-Charakter. Und in 14 Tagen wurde das Studio als Wohnung hergerichtet, bis zum letzten Buch, zum Verstaubten, das da im Eck liegt, bei diesem Messi in der männlichen Hauptrolle. Und ich habe auch gestaunt, jetzt wieder bei Enter the Void, bei der Wiedersichtung, dieses Tokyo Apartment, das Titel Antihelden, das ist alles irre. Oder das Love Hotel, also ich konnte nicht glauben, ich habe es zweimal nachgelesen, dass dieses Love Hotel auch aufgebaut wurde im Studio. Mhm. Das sind Sets, also ja, das ist unglaublich.
In Vortex ist es aber kein Studio, da ist es eine leerstehende Wohnung oder sogar ein leerstehendes Haus, wo sie diese Wohnung gefunden haben, in diesem Problemviertel.
Stimmt, es war leerstehend.
Ja. Und da ist der Ausstatter, der sonst normalerweise mit Polanski arbeitet, den hat er dafür gewonnen. Mir fällt der Name nicht ein, den müssen wir dann nachreichen. Der hat das in der Tat so ausgestattet. Und am Ende wird ja dann, wir spoilern ja, das ist ja die Regel, am Ende bei Vortex gibt es ja diese Standfotografien. Da wird ja das Set abgebaut und das ist wirklich das, wo sie das Set abgebaut haben. Mhm. Und insofern ist das auch dokumentarisch wirklich, dass der Film selber in sich das Vergessen und das Vergehen in der Form eingeschrieben hat.
Seine Welt verschwindet, das finde ich Wahnsinn. Ja. Weil man, ich habe ja in dem Band Mediale Topografien in der Einleitung, also der Teil, den ich auch geschrieben habe, nochmal die filmischen Raumkonzepte reflektiert und da gibt es ja verschiedene Theorien. Und also der filmische Vorstellungsraum ist ja weit größer als der filmische Bildraum. Und der filmische Bildraum ist ja das, worüber wir jetzt reden, der ein Architekturraum ist. Ja. Und mediale Topografie umfasst das alles. Also die Art und Weise, wie mit filmischen, mit medialen Mitteln audiovisuell Räume konstruiert werden. Und Christian, das, was du meinst, das sind eigentlich die medialen Topografien von Gaspar Noé. Also um die geht es dabei eigentlich. Und das wäre ein eigener Podcast, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Denn auch die, sagen wir mal, das Geschäft und die Wohnung des Schlachters aus Sir Contre Tour und auch aus Carne schon, ja, haben solche Dimensionen, wo man denkt, so Gott, was sind das für Räume? Auch dieses Hotelzimmer, wo er dann mit seiner Tochter dann landet in Lille. Das sind alles Dinge, die unglaublich auf den Punkt sind. Also er ist ein großer Formalist und dieser Vergleich mit Stanley Kubrick ist natürlich durch ihn selbst gesetzt, weil er überall Stanley Kubrick hinschreibt, ne? Also quasi bis hin zum Plakat von 2001 in Irreversibel, wo dann die Kamera drüber fährt, ne? Und dann so The Ultimate Trip. Und das ist ja dann der Spruch da drauf. Also all diese Dinge sind bei ihm auch kalkuliert. Aber ich würde, um das auch nochmal aufzugreifen, was du sagtest, Sebastian, ich denke schon, dass auch meine Einschätzung so 2005, als ich ihn damals als so ein Gesicht der Zukunft des Kinos quasi analysiert habe, mit dem Aspekt des performativen Kinos, das würde ich nicht zurücknehmen. Ich denke, dass er schon etwas platziert hat, was aus dem vorangehenden Kino geboren ist. Und das gilt genauso für Reffen zum Beispiel und das gilt auch für Ducournau. Wir werden das sehen, wenn wir in 10, 15 oder 20 Jahren nochmal über Titan sprechen. Und ich hoffe, wir werden das.
Da werden alle über diese Filme sprechen, aber eben nicht mehr über Ari Aster-Filme. Das wollte ich jetzt nochmal kurz. Oje, diese kleine Bosheit konnte ich mir nicht verknallen.
Ari Aster-Fan auf der anderen Seite der
Leitung. Ich weiß, ich weiß.
Egal, ich wollte noch kurz.
Ich wollte ein anderes Fass aufmachen.
Ja, bitte.
Eine Szene, die mir ganz, ganz wichtig ist und ans Herz gewachsen ist, aus Love, wo das nochmal deutlich wird, dass es eben, dass er so tiefe, also man könnte nämlich so mediale Topografien auch als tiefe Räume, die über das bloß architektonische hinausgehen, beschreiben, damit es ein bisschen greifbarer wird. Da sitzen Murphy und Elektra in diesem Café oder in diesem, bei diesem Asiaten und dann ist im Hintergrund so ein Bild von so einer japanischen Landschaft. Und sie sitzen da und reden ja über ihre Zukunft und dann fährt die Kamera zurück und es wird immer mehr deutlich, dass da eine gemalte Landschaft hinter ihnen ist, aber gleichzeitig ein Weg sich quasi in die Flucht schlägt. Und das berührt mich jedes Mal, weil man das, weil hier ein Werden einer möglichen Zukunft quasi in den Raum übersetzt wird. Mit so einer Detailfreude ist es eine meiner Lieblingsszenen von Gaspar Noé.
Und ich muss noch anknüpfen, weil ihr vorhin beschrieben habt, dieses Ende von Vortex, diese Auslöschung quasi, die Wohnung wird leergeräumt. Ich habe das autobiografisch angemerkt, selber bei meinen Eltern mit einem längeren Abstand dazwischen bemerkt, also dass einfach eine Existenz irgendwann dann so verschwindet, wenn das alles, alle Dias sind weg, alle Mäntel sind weg, alle Jacken sind weg, die Wohnung wird leer, die Wohnung wird weitergegeben an den Nächsten. Also ich habe das selber miterlebt und dieses Ende hat mich unglaublich berührt und ich habe mir dann auch gedacht, der Film steht in einem Dialog mit Enter the Void. Bei der Wiedersichtung Enter the Void ist ein etwas jüngerer Noé, der noch nicht vielleicht so viele Todeserfahrungen gemacht hat, weil er hat auch bei der Biennale gesprochen, bei Vortex, über den Tod seiner Mutter und dass er sie begleitet hat, dass er im Moment des Todes dabei war und das auch eine Inspiration war.
Und er selber hat ja, wäre ja fast gestorben.
Selber, ja, das musst du unbedingt noch ausführen, er selber. Und der steht in einem Dialog mit Enter the Void, einerseits noch die Utopie und andererseits so dieses nüchterne, grausame Ende eigentlich von Vortex.
Genau, Gaspar Noé hatte nämlich eine, ich glaube, Gehirnblutung 2020, korrigiert mich, und lag eine ganze Zeit unter schwerem Einsatz von Morphium auf der Intensivstation. Also die Möglichkeit, von sowas gesund gesund davon zu kommen, sind schon gering. Die meisten, die eine Gehirnblutung haben, sterben. Und das war ein großes Glück von ihm. Er saß wohl irgendwo, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, ob er es in New York war oder in Paris in der Bar, und fühlte sich schummrig und hat das beschrieben, als würde man nachmittags bei praller Sonne Poppers nehmen, so fühlte er sich. Zu solchen Provokationen lässt er sich ja immer wieder hinreißen, dass er gerne von seinen Drogenexzessen spricht, wobei er ja auch zugegeben hat, dass er so viel gar nicht genommen hat. Und dann hat er dem Barmann gesagt, er soll jetzt bitte sofort den Krankenwagen rufen, weil irgendwas stimmt nicht, und das hat ihm das Leben gerettet.
Ja, also Autobiografie und Lust am Filme machen, also so diese Schaulust und gleichzeitig sehr ernste Themen. Also es treffen so viele Gegensätze aufeinander, die sich aber extrem ja gegenseitig aufwiegen oder die gegenseitig sich verstärken, finde ich.
Absolut.
Ich finde, dass wir an einem sehr spannenden Punkt jetzt rausgekommen sind, nämlich an einer Diskussion des Kinos überhaupt. Ich glaube, Gaspar Noé ist jemand, wo man über die Form des Kinos und des Erzählens sprechen kann und auch das gegenwärtige Kino in Frage stellen kann. Das haben wir jetzt in Ansätzen gemacht. Da wir aber schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, würde ich um eine letzte Antwort von euch bitten. Ein bisschen auch was Persönlicheres vielleicht. Gaspar Noé hat jetzt selber gesagt, und nehmen wir ihn einfach mal voll, auch wenn das Risiko birgt, dass wir ihm auf den Leim gehen, dass eine neue Zeit anfängt für ihn, ein neues Filmeschaffen. Welchen Stoff würdet ihr denn gerne von ihm sehen, von diesem Formalisten, von diesem Filmemacher? Auf was hättet ihr denn Lust? Auf welche Bilder, auf welche Geschichten?
Also für mich ist Noé jemand, dem ich wirklich entgegenfiebere, wenn er einen neuen Film vorlegt. Ganz ehrlich, ich möchte mich wirklich überraschen lassen. Also in dem Fall ist die Überraschung das Großartigste. Man weiß nie, was kommt. Man weiß nicht, welche Obsessionen ihn gerade plagen. Und das ist wirklich einer der Filmemacher. Es gibt auch andere, die sind so verlässlich. Da freut man sich, es kommt ein neuer Film. Aber ich freue mich jetzt auch zum Beispiel total auf den neuen Film von Dario Argento. Aber ich weiß ungefähr, was mich erwartet, glaube ich. Und bei Noé ist es wirklich eine Überraschung. Also Vortex war so ein Film, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Also ich hatte mit diesem Noé nicht gerechnet. Und dass er einen überrascht, finde ich überhaupt schon eine ganz große Qualität.
Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders beantworten, aber eigentlich mit demselben Spirit. Es ist so, dass ich Noé als jemanden, der kontinuierlich arbeitet, künstlerisch begreife. Es gelingt ihm nicht, seine Filme jährlich oder alle zwei Jahre zu finanzieren, sondern die Projekte, die meandern eben. Ne? Und manchmal braucht er eben 7 Jahre. Aber in der Zeit dazwischen hat er ja immer total viel gemacht. Es gibt diese ganzen Musikvideos, die er gemacht hat für Placebo und andere Bands. Er hat mit Ortiz zusammengearbeitet, diesem weiblichen Rap-Duo aus Paris. Er hat diese Anti-AIDS-Spots gemacht, zusammen mit seiner Lebensgefährtin auch. Und also ich finde es super aufregend, dieses kreative mit mit und durch Film leben zu beobachten. Und das genieße ich extrem. Deswegen lasse ich mich da auch mittreiben. Und da bin ich an derselben Stelle wie du, Christian, wie du es eben beschrieben hast. Sich überraschen lassen, klar, aber ich habe das immer so als Mittreiben erlebt. Und ich will vielleicht noch eins zitieren. Frieder Grafe hat ja immer gesagt, man kann die Regisseure, die der eigenen Generation ungefähr entsprechen, am meisten verstehen. Also man hat einen speziellen Zugang zu der eigenen Generation, weil man weiß, warum sie das machen, was sie machen. Und das habe ich bei Noé, das habe ich bei Refn. Und da muss ich sagen, dass das verbindet auf eine ganz extreme Weise.
Dieses Zitat unterstreiche ich total.
Und ich bin ganz glücklich, dass mein Kalkül aufgegangen ist. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, denn genau auf das wollte ich hinaus. Gaspar Noé ist ein Regisseur, dem man sich ausliefert, auf den man gespannt ist, der unberechenbar ist und der ein ganz eigenes Kino produziert. Und insofern ist das nämlich ganz schwierig, bei ihm irgendwie zu sagen, man würde dies oder das gerne sehen. Das ist bei anderen Regisseuren durchaus möglich, dass man sagt, ah, von dem würde ich aber mal gerne den und den klassischen Stoff mal sehen. Mir ist es nicht gelungen, beim Nachdenken darüber, was würde ich von ihm gerne sehen. Ich hatte kurz den Gedanken zu sagen, ich würde mal gerne einen straighten Thriller von ihm sehen. Und dann ist das aber auch irgendwie sofort wieder zerflossen, weil ich gar nicht weiß, was das bei ihm wäre. Insofern ist dieser Regisseur einer der spannendsten. Wir werden uns mit ihm noch auseinandersetzen in unterschiedlichsten Medien, aber auch nochmal bei den Projektionen. Nämlich wir werden Vortex intensiv besprechen und gegen Hanekes Liebe stellen. Das ist heute ja schon ein bisschen angeklungen, dass diese beiden Filmemacher irgendwie auf zwei Skalen stehen. Und gerade diese beiden Filme bieten sich an, sie mal aufeinander zu schießen. Ist naheliegend, aber durchaus spannend. Ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch und dieses Durchschreiten der filmischen Topografien von Gaspar Noé. Und sage danke, Christian.
Vielen Dank auch meinerseits fürs Dabeisein.
Ja, ich sehe das genauso und Christian hat ja selbst einen Filmpodcast, der auch den ich regelmäßig mitgenießen darf und also genießen darf als Zuhörer in dem Fall und auf den ich auch hiermit aufmerksam machen möchte. Und
da habt ihr doch auch über Love gesprochen. Also ja. Insofern, wenn ihr nicht genug davon bekommt, Christian über Love schwärmen zu hören, dann klickt rein in den FM4 Filmpodcast. Da werdet ihr fündig werden. Da werden die Lieblingsliebesfilme von Herrn Fuchs vorgestellt.
Und wir hören uns alle sehr bald wieder. Bis dann.
Bis bald. Tschüss.